Einen schönen guten Abend. Wir fangen an. Loben, preisen unseren Herrn. Unser Gott ist ein guter Gott, ein herrlicher Gott, ein mächtiger Gott, ein liebevoller Herr und Heiland, ewiger Gott. Du bist hoch zu loben. Lass uns aufstehen und ihn loben.
Halleluja. Ich bete dich an. Ewiger Vater, mein Herrscher, mein König, mein Herr, mein Erlöser, mein Heiland, ich bete dich an. Halleluja, wir singen noch diesen Chorus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, die Gottes Wort hören wollen und Gottes Wort hören werden. Der Herr macht sich bemerkbar. Der ist in unserer Mitte. Wir haben einen wunderbaren Gott und den möchten wir entdecken einfach in unserem Leben, was er alles für uns vorhat, was er mit uns geplant hat. Er hat große Dinge für jeden Einzelnen vorgesehen. Entdecke deinen Gott, deinen befreienden Gott, deinen heilenden Gott, deinen helfenden Gott, deinen rettenden Gott, den besten, den es überhaupt gibt. Wir wollen heute auf Entdeckungsreise gehen. Zuerst ein paar Hinweise, was noch an diesem Wochenende dran ist. Es geht ja auf Pfingsten zu. Pfingsten ist das höchste Fest für Christen. Der Heilige Geist ist gekommen. Am Sonntag um 10 Uhr, bei uns ist Gott angekommen. Ohne den Heiligen Geist ist Gott noch nicht angekommen. Ist Gott noch nicht verwirklicht. Also wir brauchen Pfingsten, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich einladen, komm und sei da am Sonntag 10 Uhr. Dann am Samstag, also morgen, die Verheißung des Vaters. Jesus hat große Zusagen gemacht. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Ich muss Platz machen. Wenn Jesus hier geblieben wäre, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Und da wären nur die Juden vielleicht gerettet worden und sonst niemand auf der Welt. Also, aber jetzt kann jeder, der will, gerettet werden. Ja, dann am Mittwoch, den 3. Juni, der Heilige Geist arbeitet mit Präzision, exakt, genau, und also messerscharf, das Wirken des Heiligen Geistes. So, entdecke Gott, und wir sind jetzt an diesem Wochenende, wo wir Gott wieder ganz neu entdecken wollen und werden, und ich möchte dich auf eine Entdeckungsreise einladen. Finde heraus, was Gott kann und was Gott will und was Gott mit dir alles schafft und wozu du mit Gott in der Lage bist, ungewöhnliche Dinge zu bewirken. Es passiert Großes, wenn man Jesus akzeptiert und dem Heiligen Geist eine Chance gibt. Es passiert Gewaltiges. Also durch deine Begegnung mit Gott beginnst du dich zu entwickeln. Durch die Fülle im Heiligen Geist explodierst du regelrecht. Und genau das ist, was ich möchte, dass du explodierst. Und dass du Kurs auf dein Leben nimmst, auf die Erfüllung deines Lebens, auf die Erfüllung deiner Träume, deiner Visionen, deiner Vorstellung, deiner Berufung. Jeder hat einen besonderen Auftrag von Gott bekommen. Er kam mit einer Vision zur Welt. Jeder Einzelne von uns, entdecke und befreie dich von dem unnötigen Ballast. Von selbst kannst du es nicht. Dazu brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. Nimm Kurs auf die Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Du kannst dich so richtig entfalten, erst wenn der Heilige Geist da ist. Da sprießt es. Das ist Frühling in deinem Leben. Du brauchst positive Veränderungen. Das brauchen wir alle. Nicht nur du, sondern jeder Mensch. Denn sonst erreichen wir das Ziel nicht. Ich muss aus Staub Licht werden. Aus Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit. Aus irdischen Himmlisches. Es muss diese Verwandlung. Da brauchen wir ein Wunder. Also, wie wird aus einem Wolf ein Schaf? Man kann ihm ein frommes Fell anziehen, er wird nie ein Schaf werden. Er wird weiter Schafe fressen, vielleicht noch mehr wie zuvor. Aber wenn ein Wunder an ihm passiert, wenn er ein Schöpfungswunder erlebt, wenn aus dem Wolf ein Lamm wird, und wir haben in der Bibel, dass sowas eines Tages sein wird, dass der Löwe sogar Gras fressen wird, ein Vegetarier wird. Also da werden die Vegetarier wieder glücklich werden. So, Gott meint es gut mit dir. Deshalb auch die Gottesbegegnungen, die wir hier verkündigen, zu denen wir Menschen einladen, ganz besonders über diese Pfingsttage, begegne dem Heiligen Geist. Das ist also meine Einladung, begegne der Kraft Gottes, dieser übernatürlichen Kraft, die Himmel und Erde geschaffen hat. Der Geist Gottes schwebte auf der Urflut und daraus ist alles geworden. Dein Leben kommt durch den Heiligen Geist in Bewegung, plötzlich tut sich etwas, da rumort es, kannst nicht mehr schlafen. Der Mensch entdeckt plötzlich du, ich habe einen Auftrag, ich bin nicht nur da, um nur zu atmen und happy zu sein. Nein, ich bin dazu da, um etwas zu produzieren. Du entdeckst also deine kreativen Kräfte, setz diese kreativen Kräfte frei. Also erlebe, erfahre den befreienden Gott. So, oh, ich entspanne mich jetzt in der Gegenwart des Herrn. Das Leben ist Begegnung und die erste größte Begegnung, die du machst, sind wahrscheinlich deine Eltern gewesen. Vati und Mutti, die streicheln sich, ach mein liebes, süßes Kind. Das ist die erste Begegnung gewesen. Dann deine Geschwister, vielleicht haben sie dich gekniffen, die mochten dich nicht. Die haben dich gar nicht so lieb gehabt. Dann die Mitbürger, das ist auch eine Begegnung. Und dann irgendwo, irgendwann einmal hast du gesagt, es reicht mir, ich brauche was Vernünftiges. Und dann hast du gefragt, wo gibt es sowas? Und dann bist du auf Gott gestoßen. Die Begegnung mit Gott ist die liebevollste Begegnung, die ein Mensch je erleben kann. Die Begegnung mit Gott, du erfährst ihn als den wahren Gott. Du atmest auf in der Gegenwart des Herrn. Gott selbst will dir heute begegnen. Er wartet auf dich, nimmt sich Zeit für dich und er sagt, bei mir ist immer Sprechstunde. Egal, was, wo dir der Schuh drückt, was sich bewegt, was dir zu schaffen macht, komm und sag's mir, ich will dir helfen. Gott will gebeten werden, das ist also die Entdeckung, die ich hier weitergeben möchte, ein Stück weit. Er will gefragt werden, er kann alles, aber er will, dass du dich bewegst. Wenn du dich Stückchen bewegst auf ihn zu, passieren große Dinge. Du darfst kommen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, du darfst zu Gott kommen. Die Begegnung mit Gott hilft dir aus allem Dilemma, aus aller Patsche raus. Egal wie tief du gesunken, wie tief du gefallen bist, egal was passiert ist, wenn du Gott begegnest und nur mit dem kleinen Finger ihm entgegenstreckst, wenn du ihn berührst, von ihm geht Kraft aus. Die Begegnung mit Gott hilft dir raus aus den Depressionen. Weißt du, wir werden alle bedrückt. Du kannst hingehen, wo du willst, du bist nicht willkommen. Du bist nicht gebraucht, bist ein Rad zu viel. Wo bringt man dich unter jetzt, verstehst du? Jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, ist ein Esser mehr. Wenn du große Familie hast, du weißt es, was es ist jetzt. Also plötzlich, wir müssen wieder weiterrücken. Aber bei Gott hast du Zeit, hast du Audienz, hast du eine Möglichkeit zur Aussprache. Du kannst ihm alles sagen, wo dir der Schuh drückt und was dich bewegt. Das ist also Gott. Eine Begegnung mit Gott hilft dir heraus aus deinen Schmerzen. Der fragt, Kind, wo tut es weh? Und dann beginnt er dich zu untersuchen. Tut's da weh? Tut's da weh? Tut's da weh? Und Gott möchte deine Schmerzen heilen. Deine Schmerzen, die wegnehmen. Er will deine Ängste, die wegnehmen. Er will deine Einsamkeit wegnehmen. Weißt du, wir sind in dieser Welt. Und wenn du ganz ehrlich bist, dich mag niemand. Sei ganz ehrlich, selbst wenn du 1000 Freunde hast. Und liebevolle Partner und Partnerinnen und Familie und so weiter. Aber letztendlich, du bist allein zur Welt gekommen und du gehst allein von dieser Erde. So, das ist wenigstens die letzten Schritte machst du allein. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. So, wenn du Gott begegnest, kommst aus der Einsamkeit heraus. Dann, wenn du ihm jetzt begegnest, hast du für nachher einen guten Freund, einen unsichtbaren Partner, der sogar durch das Tal des Todes mit dir geht und sagt, ich bin bei dir alle Tage. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, Psalm 23. Denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Du hast immer die Gegenwart Gottes, Gott ist bei mir, das weißt du. Eigentlich solltest du es wissen, aber wir vergessen so leicht. Der Herr ist bei mir. Also zähl nicht die Knöpfe, rate nicht, sondern sei gewiss, Gott ist auch heute, gerade jetzt bei mir, wo ich bin und wo ich stehe. So, das ist so wichtig, dass du das weißt. Das befreit dich. Gott ist der befreiende Gott. Und wenn du ihm begegnest, dann verändert sich so viel in deinem Leben. Das sind heilige Momente, diese Gottesbegegnungen. Und die hat man nicht alle Stunden und jeden Tag. Und das hat man nicht alle Jahre. Vielleicht begegnest du Gott 2-3 Mal ganz besonders in deinem Leben. Aber das reicht. Das reicht aus, um für den Rest des Lebens glücklich zu sein, sogar die ganze Ewigkeit zu gewinnen. Manche Leute denken, ich muss jeden Tag Gott begegnen. Das ist nicht nötig. Du musst nur einmal richtig Gott begegnet, einfach mal mit ihm gesprochen haben, er muss dich eingesetzt haben, er muss dich gesegnet haben, er muss dich gesalbt haben, er muss Wohnung bei dir eingerichtet haben, so als Untermieter sich eingemietet zu haben, bei dir ein Konto angelegt und etwas deponiert. Wir brauchen Gottes Begegnung. Das sind so heilsame Momente, befreiende Momente, verändernde Momente. Weißt du, du bist bei Gott eingestiegen und das reicht. Und das andere, kümmere dich nicht. Die Lokomotive, die fährt schon richtig. Die zieht schon, kommt dann richtig, im richtigen Bahnhof an. Du musst dich nur an Gott anketten, anbinden und dich mit ihm vereinigen. Die Begegnung mit Gott ist immer ein Schlüsselerlebnis. So wenn du, wie du einem besonderen Menschen begegnest, einer besonderen Autorität, einem besonderen Lehrer, wenn du solch einem Lehrer begegnest oder einem besonderen Menschen begegnest, der dir die Augen öffnet, und von dem Moment bist du ein Informierter. Und dann bist du auch gleichzeitig ein Informant. Du bist ein Informierter und ein Informant. Wer Gott begegnet, der hat eine ganz andere Ausgangslage. Plötzlich hat er Fundament unter seine Füße. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was jetzt passiert, ich habe immer einen Herrn, wo ich jederzeit anrufen kann. Ich muss ja nicht jederzeit anrufen. Also ich sitze ja auch nicht da beim Bundeskanzler und sage, Herr, Frau Bundeskanzlerin und so weiter, oder Bundespräsident oder König oder was das auch immer ist, ich habe ein Problem. Nein, erst wenn ich Problem habe, dann weiß ich, ich kann jederzeit kommen und ich benutze Hintertür und nicht den Haupteingang. Zu Gott komme ich also durch die Hintertür, privat, habe Privataudienz bei ihm und das reicht, wenn ich weiß, ich kann jederzeit kommen, ich muss ja nicht. Das meiste kann ich ja selbst und eigentlich 90% deines Lebens kannst du selber managen. Und Gott sagt, ich sende dich, geh hin und tue, wie ich dir gesagt habe. Du hast das Wort Gottes und du musst das Wort Gottes nur tun. Sei Täter des Wortes. Also manche Leute, die möchten so wie ein Hampelmann einfach geführt und gezogen werden und immer, wenn dass der liebe Gott sich ständig zieht. Nein, das ist nicht nötig. Du bist gesalbt, du bist gesegnet, du hast den Heiligen Geist und der Heilige Geist lehrt dich in alle Wahrheit. Du hast Gott in dir. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Gott in dir. Und dann läuft's. Und erst dann, wenn das alles verbraucht ist in dir, dann kannst du sagen, Vater, jetzt brauche ich wieder eine neue Ladung. Jetzt brauche ich wieder eine neue Salbung. Jetzt brauche ich wieder eine neue Erfahrung. Weißt du, wenn du verbraucht bist, wenn das, was in dir hineingelegt worden ist, ja, verfahren wurde oder ausgenutzt wurde, dann kannst du sagen, Vater, ich muss wieder tanken. Ich brauche wieder eine neue Salbung, eine neue Berührung von dir. Wer Gott begegnet, der hat ein anderes Fundament, eine andere Plattform, hat andere Voraussetzungen, sogar andere Ansatzpunkte. Der geht von der Ewigkeit, vom Ziel her auf die Sache zu und nicht, wie komme ich da hin? Und dann, dass man auf Umwege irgendwo den Weg sucht. Nein, er hat andere Grundsätze. Er weiß vom Ziel, von Gott aus, vom Zentrum, von der Mitte, fängt er sich zu orientieren. Nicht irgendwo in Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase Guten Nacht sagen. Nein, er fängt im Zentrum der Sache. Vom Thron Gottes geht das Leben aus. Von der Sonne gehen die Strahlen aus. Wer Gott begegnet, der lebt in Gottes Gegenwart weiter, sogar unbewusst. Wenn du einmal etwas gelernt hast, überleg einmal, du hast einmal laufen gelernt, seitdem läufst du. Du hast einmal schwimmen gelernt, seitdem schwimmst du. Was der Mensch einmal gelernt hat, das kann er. Und er muss nur noch das weiter üben. Also du hast etwas gelernt, du hast beten gelernt, du hast gelernt, rufe mich an in der Not. Und du merkst, Mensch, das funktioniert. Und das kannst du, dann kannst du es immer wieder. Du hast die Geheimnummer Gottes, die PIN-Nummer Gottes zu seinem Thron, zu seiner Schatzkammer. Und wenn du das einmal entdeckt hast, dann weißt du, man da muss nicht immer wieder, wie war das, wie heißt es wieder, was muss ich da tun? Nein, wer einmal etwas entdeckt hat, wenn du entdeckt hast, lesen und schreiben, das war für mich so was Großartiges in der Schule, ich habe O schreiben, das war der erste Buchstabe, also einfach so simpel. Oder dann habe ich ein paar andere Buchstaben gelernt, ich war so happy und ich konnte vielleicht 2, 3 Buchstaben schreiben, kam ich nach Hause, habe ich gesagt, Mama, ich kann es schon lesen und schreiben. Aber ich habe nur ein paar Buchstaben gelernt. Aber dann zu diesen Buchstaben kamen weitere Buchstaben. So, wir müssen einmal nur einmal entdecken, wie das geht. Und das ist nämlich, was Gott, wozu uns der Heilige Geist gegeben ist. Er führt uns einmal an der Sache ran und dann erinnert uns. Der Heilige Geist ist ein Erinnerer. Der erinnert uns, wenn wir es vergessen haben. Aber wir sollten nicht vergesslich sein, sondern ständig Neues dazu lernen, wie man geht, wie man Rad fährt. Wenn du das einmal begriffen hast, wie man Rad fährt, so Gleichgewicht hält, dann hast du gelernt für den Rest deines Lebens. Du kannst Motorrad fahren und da brauchst du nicht immer so ein Dreirad. Wenn du einmal etwas in deinem Leben gelernt hast und begriffen hast und dir ein Licht aufgegangen ist, wenn du etwas erkannt hast in irgendeiner Sache, was es auch immer sein mag, dann kannst du für den Rest deines Lebens, solltest können wenigstens. So, Gott begegnet dir einmal, öffne dir deinen Horizont, spreng dir deinen Horizont. Er sagt, mein Kind, guck mal, ich liebe dich, du bist gewollt und ich habe einen großartigen Plan mit dir. Und jetzt integriere dich jetzt in diese Vision, in diesem Plan, in diesem Vorhaben, in dem Auftrag, was ich für die Welt habe, etc. Lebe in der Gegenwart Gottes. Entdecke die Freiheit. Entdecke, kreativ zu sein, was es bedeutet, kreativ zu sein. Die meisten Leute wissen nicht, was Freiheit ist. Die denken, wenn sie die Gitarre zusammenschlagen, das ist Freiheit. Nein, sich hinzusetzen und dann zu zupfen und zu spielen, das ist Freiheit. Und aus dem Instrument das Optimalste rauszuholen, nicht zu klein Holz zu machen, sondern das Optimalste rauszuholen, das ist Freiheit. Freiheit ist nicht Chaos und ich kann machen, was ich will. Nein, ich kann aus dem, was ich mache, das Optimalste machen, das ist Freiheit. Und Gott hat dich zur Freiheit berufen, dass du aus deinem Leben das Optimalste machst. Der Mensch, der Gott begegnet ist, der lebt in der Gegenwart Gottes, der ist ungezwungen. Das ist was Wunderbares, ungezwungen. Weißt du, ich darf Daddy zu Gott sagen. Aber, lieber Vater, ich darf mit Gott per Du sein. Nicht Herrgott, Allmächtiger, König. Nein, Gott ist für mich kein König. Gott ist mein Daddy. Ich bin sein Freund. Ich habe ein persönliches Verhältnis zu Gott. Das ist, wenn du das einmal entdeckst, weißt du, dieses Persönliche, dieses Menschliche, dass er Mensch geworden ist, dass er zu uns herabgestiegen ist, einer von uns geworden ist, sogar noch unter uns, wohnte in Bethlehem und ist auf einem Esel geritten und in armseligen Verhältnissen aufgewachsen. Gott ist einer von uns geworden. Er kann mit uns mitfühlen. Lebe in der Gegenwart Gottes, entdecke, wie das gemacht wird. Die wenigsten wissen es. Meistens bringt uns die Not zu Gott. Oh Herr, hilf! Du siehst nicht, ich gehe jetzt bald unter. Und die Not macht dich mit Gott bekannt, mit Gott vertraut, bringt dich in die Gegenwart Gottes. Angst bringt uns zu Gott. Wenn du Angst hast, dann kuschelst und suchst die Nähe eines Größeren, eines Stärkeren. Und so kommst du auf Gott und stoßt auf Gott. Krankheit bringt uns zu Gott, Krisen bringen uns zu Gott, Sorgen bringen uns zu Gott, Angriffe, Misserfolge bringen uns zu Gott. Diese Dinge ziehen uns zu Gott. Deshalb, du kannst gar nicht genug negative Dinge in deinem Leben haben, um nicht ganz nah an Gott zu kommen. Und je mehr solche Dinge du in deinem Leben hast, desto mehr fängst du an zu suchen. Wer kann mir helfen? Wie komme ich da durch? Wie schaffe ich das Ziel meines Lebens? Wie erreiche ich das? Und dann entdeckst du mehr und mehr, ja, Gott ist da. Ganz besonders in unerträglichen Situationen, diese Dinge, diese unerträglichen Situationen, die bringen uns ganz nah zu Gott. Diesen befreienden Gott erlebst du. Diesen segnenden Gott erlebst du dann in solchen Situationen. Ganz besonders, wenn es peinlich ist, unerträglich ist, unangenehm ist, ärgerlich ist. In diesen Situationen, Herr, ich ärgere mich. Weißt du, am besten würde ich eine Axt nehmen und alles Kleinholz draus machen. Aber was habe ich dann davon? Nur noch Brennholz. Am besten ist, ich gebe es dir ab, oh Herr. Am besten ist, ich gebe es dir ab. Dieses Abgeben, dieses Loslassen, das ist die größte Entdeckung, die ein Mensch macht als Glaubender. Ich kann loslassen. Ich muss die Dinge nicht alles in mir reinfressen, sondern ich kann loslassen. Alles, was so um mich herum passiert, so Situationen, die über mein Vermögen hinausgehen, die unerwünscht von mir sind, gar nicht bestellt. Das meiste, was in deinem Leben passiert an Negativen, ist gar nicht bestellt, das hast du gar nicht gewollt. Aber es kommt. Automatisch. Gott kommt zu dir und kommt zu uns immer dann, wenn kein Arzt mehr da ist, weit und breit. Er ist unser Heiler. Dieser befreiende Gott, der befreit uns von Krankheit, welcher Art auch immer. Und je schlimmer die Krankheit ist, desto größerer Spezialist und Arzt ist er. Er sagt, lass mich mal ran. Also die Krankenschwester kann nicht und der Doktor kann es nicht, aber lass mich mal probieren. Und der Herr sagt, überlass es mir. Er ist der beste Psychologe und wir haben so viele psychologische Probleme. Die meisten Probleme, die wir haben, sind psychologischer Art. Weißt du, zwei Welten habe ich in meiner Brust. Und wie löse ich diese Welt, die eine mit der anderen? Wie schaffe ich Frieden und Harmonie in meinem Leben? Gott abgeben. Also ich habe das Geheimnis gelernt, mit Gott zu gehen, einfach ihm abgeben. Abgeben, 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 abgeben. Gar nicht so ernst nehmen, so einen dicken Panzer zu entwickeln. Also sag Gott und sag Herr, ärger du dich mal mit den Leuten. nimm du mal die Sache in die Hand. Und strafe, Herr. Und du kannst Gott alles sagen, was du so erbittest und wünschst und was passieren sollte. Aber tu das nicht. Du bist nicht das Ausführungsorgan. Dann beschäftigt er schon seinen Schäferhund, das ist der Teufel. Und der geht schon und er besucht die Leute dann und er bringt dann die Leute zurecht. Der Schäferhund Gottes, der Teufel. Gott kommt hin, wo kein Seelsorger mehr hinkommt, ganz besonders bei inneren Verletzungen. Da kommt er hin. Ein Wort und schon passiert es. Wenn du nur Gott berührst, dann öffnet sich der Himmel. Du musst nur anklopfen an der Himmelstür, dich nur melden, nur deine Hand erheben, deine Stimme erheben und sagen, Herr, hier bin ich. Und schon gehen die Portale der Ewigkeit, der Herrlichkeit auf und sagt, du bist willkommen. Und du begegnest als erstes deinem Vater, der umarmt dich, drückt dich. Gott will dich drücken. Der Schöpfer des Universums will dich drücken, so richtig an sich drücken. Du sollst seine Wärme spüren, sein Herz spüren, seinen Pulsschlag spüren. Du sollst der Kraft des Universums begegnen, dem Erlöser selbst, der alles in seiner Hand hält. Du sollst dem Licht, dem Leben begegnen, der Wahrheit begegnen, dem Optimalen begegnen, seiner Heiligkeit. Wenn Gott dich berührt und begegnet, dann bist du nicht mehr derselbe. Dann bist du nicht mehr, du gehst ganz anders raus, du bist erquickt, entspannt, entlastet, entsorgt, geheilt. Und diese Heilung passiert ist, die Heilung ist nichts Außergewöhnliches. Gott nimmt dir deine Sorgen weg und sagt, komm, lass es hier und geh nach Hause. Lass es hier, nimm das nicht mit nach Hause. Schmeiß es raus und lass es dort draußen liegen, wo es hingehört. Nimm das nicht mit ins Bett, nimm das nicht mit in dein Schlafzimmer, nimm das nicht in deine Nacht hinein. Das ist nichts für dich. Die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Grübeln. Die Gegenwart Gottes bringt eine positive Veränderung bei dir und zwar plötzlich, so ganz schnell und schneller als der Blitz, schneller als du denken kannst, kommt die Veränderung, wenn du nur Gott ranlässt. Gott ist ein sehr flinkes Wesen. Im Augenzwinkern und schon ist es passiert. Aber wir sind so tollpatschig, so kompliziert. Wir strengen uns ab und wir mühen uns und. Plötzlich leg es in Gottes Hand und sag, Herr, hier hast du den ganzen Bettel. Mach du dich. Schlag du dich mit den Leuten rum. Ärger du dich mit der ganzen Bagage. Du kannst Gott ruhig die Sache anbefehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Lass doch Gott die ganze Bagage. Weißt du, was es ist? Den ganzen Bettel? Den ganzen Pack? Ja, den ganzen Haufen, lass Gott. Und plötzlich bist du an himmlische Orte versetzt. Du denkst, du schwebst jetzt. Wolke Nummer 7. Aber das ist ein Kunststück, das zu lernen, zu begreifen, diese Befreiung zu erleben, wie Gott einen erlöst, plötzlich, ich schwebe. Und selbst wenn ich nur einen Zentimeter schwebe, das reicht schon für heute. Plötzlich sind wir wie zu Hause, angenommen, gewollt. Plötzlich verändert sich alles. Der Teufelskreis ist gesprengt. Die ganzen Fesseln sind abgefallen und es ist das Erstaunliche, immer wenn Gott Menschen begegnete, ob jetzt die drei Männer im Feuerofen oder wo auch immer, aber ganz besonders bei diesen drei Männern im Feuerofen, die werden reingeworfen. Das Einzige, was sie nicht haben, die Fesseln. Die sind frei. Das Feuer ist so stark, um die Fessel zu sprengen und zu verbrennen und zu versenken, was es auch immer sein mag. Sie sind plötzlich frei und die loben Gott, Sadrach, Mesach und Abednego, sie preisen Gott im Feuerofen, ohne Fesseln. Und das ist, was du als erstes erlebst, wenn Gott dir begegnet, deine Fesseln. Das, was dich so an diese Erde fesselt, an den Alltag, an deine blöden Vorstellungen, die Fesseln fallen ab. Der Teufelskreis wird gesprengt. Du lebst neu auf, du fährst auf wie ein Adler, läufst und wirst nicht müde und sagst, Mensch, meine Füße, die tragen bis ans Ende der Welt. Plötzlich beginnst du anders zu denken und zu reden. Plötzlich macht alles einen anderen Sinn in deinem ganzen Leben. Plötzlich siehst du das alles mit ganz anderen Augen. Plötzlich ist deine Sehnsucht, dieses Feuer in dir gestillt und sagt, mir ist wohl, 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 mir ist so wohl in dem Herrn. Das ist dieses Wunder der Veränderung, was wir erleben. Denn Gott hat in deinem Leben den Überblick. die Kontrolle. Er hat ja alles in der Hand. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und er weiß, wie er uns am effektivsten helfen und begegnen kann. Er kennt deine Situation besser, als du selbst dir ausmalen könntest und definieren könntest. Er weiß, wie du da reingekommen bist, warum du da reingekommen bist, wer da dich da reingeworfen hat und reingebracht hat. Weißt du, die meisten Probleme, die du hast, sind gar nicht deine Probleme, die haben andere verursacht. Das sind andere. Die Gesellschaft, Politik, die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit, der Kapitalismus, was es auch immer sein mag, die haben dich da reingebracht oder deine Familie, deine Entwicklung, die haben dich da aus dem Nest geworfen, frühzeitig oder viel zu früh. Gott kennt deine Situation, deshalb sag ihm deine Not und er ist der befreiende Gott, der erlösende Gott. Vertraue ihm. In Psalm 73, Vers 16, da ist dieser Sänger. Sänger haben immer Probleme. Gute Sänger sind sensible Menschen. Also wenn einer, so ein Musiker, der muss sehr sensibel sein, damit er Musik produzieren kann. Von nichts kommt nichts. Träumer, verschlafen ein bisschen, begnadigt und von Gott geliebt. Und ja. Musik gibt Träume weiter. So, und dieser Asaf im Psalm 73, das ist ja seine Geschichte, dieser Sänger, er sagt, ich bemühte mich. Und je mehr ich mich bemühte, desto mehr verzweifelte ich. Gott ist der befreiende Gott und der helfende Gott. Und Asaf sagt hier, ich mühte mich ab, alles zu verstehen, aber es schien es mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Und als ich in dein Heiligtum kam, da kam die Wende. Einen anderen Fußboden, andere Grundlage, andere Basis. Als ich da hineinkam, da wurde alles anders. Da erkannte ich, wie es mit ihnen, mit den Gottlosen ausgeht. Denn hat gesehen, guck mal, die Gottlosen, die Kapitalisten, die kaufen ein Auto nach dem anderen, die leben gute Tage, die sind ständig auf der Yacht, irgendwo im Urlaub, auf der Sonnenseite des Lebens. Und du rackerst und mühst dich ab und kommst aus deinem Minus nicht raus. Kennst du, weißt du, was das ist, wovon ich spreche? So, aus deinen Problemen kommst du nicht raus. Und zappelst und hängst immer so am Hungertuch. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und ich verzweifelte und da erkannte ich, sagte Asaf, da erkannte ich, wie es mit diesen Gottlosen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrige Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen ganz plötzlich. Ist es mit ihnen aus und vorbei und sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Das ist die Geschichte der Gottlosen. Sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Und wer füttert die Viecher? Wer pflegt die Autos? Wer putzt die Wohnung oder das Schloss? Wer macht das weiter? Plötzlich ist alles aus und zu Ende. Wer macht das weiter? Herr, wenn du aufstehst, sagt der Dichter und der Musiker, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Ich weiß nicht mehr, was war da wirklich jetzt. Wenn du aufstehst, Herr, dann ist das Negative mit einem Schlag wie weggewischt, wie im Traum. Und du hast so viele Träume, wenn ich dich fragen würde, was hast du heute Nacht geträumt, sagst du, ich habe was geträumt. Es war was Schönes oder was Grässliches, egal was. Es war was, aber ich habe alles vergessen. So, wenn du ganz ehrlich bist, die meisten haben es vergessen. Es gibt nur ganz wenige, die sich das merken können. Dann im Vers 21, Psalm 73, als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand beinahe verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich da vor dir. Gott, ich komme vor dir, ich komme von dir nicht los. Du hast meine Hand ergriffen und du hältst mich, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in Herrlichkeit zu dir. Herr, ich war so verbittert, so zerrissen, so durcheinander, so konfus, so, ja, aus dem Gleichgewicht, bis ich ging hinein in dein Heiligtum. Bis ich dein Angesicht sah. Und dann können wir auch Paulus verstehen in Epheser Kapitel 1, Vers 3, da sagt er, gepriesen sei unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Plötzlich wirst du begnadigt, beschenkt, plötzlich wird dein Horizont gesprengt und du sagst, Mensch, ich verstehe Gott. Ich verstehe Gott, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Durch Jesus hast du Anteil an der himmlischen Welt. Überleg einmal, wie reich du bist. Du hast bei Gott Kredit. Kannst immer abheben. Kannst immer abheben. Deine Bank gibt dir keinen Kredit. Und bist schon, hast sowieso bei ihr womöglich überzogen. Aber bei Gott kannst du dein Konto nie, 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 nie überziehen. Du kannst immer abheben. Da ist so viel reingezahlt von den Ewigkeiten her. Du hast Anteil am ewigen Leben, Anteil an der Herrlichkeit, Anteil an der Freiheit, Anteil am Sieg, Anteil an dem Segen. Du hast Anteile, du hast Kredit. Und du musst nur lernen abzuheben. Also das ist natürlich ein Kunststück. Du musst deine Karte reinstecken und die PIN-Zahl eingeben. Und diese PIN-Zahl ist allein auf dich zugeschnitten. Und die weißt du nur. Und der Feind möchte dir deine PIN-Nummer stehlen. Die Karte kann er, mit der Karte, die kann er dir nehmen. Aber damit kommt er vielleicht nicht weit. Er braucht die PIN-Nummer, diesen Schlüssel. Und der Herr hat dir einen ganz persönlichen Schlüssel gegeben, eine PIN-Nummer, die nur du weißt und nur er weiß. Das weiß nicht einmal die Bank. Und dann, wenn du diese Nummer eingibst, diese PIN-Nummer, dann kriegst du oder kriegst nicht. Wenn die stimmt, wirst du bekommen, wenn die nicht stimmt, kriegst du nicht. Deshalb ist es so wichtig, den Herrn nicht nur vom Hören und Sagen, sondern mit dem Herzen kennen. Und diese PIN-Nummer, die musst du im Herzen haben. Nicht irgendwo aufgeschrieben, das kann dir gestohlen werden. Du musst es im Herzen, in deinem Gedächtnis haben. Deshalb wird der Antichrist eines Tages kommen und der Antichrist wird an der Stirn den Leuten was schreiben und auch an der rechten Hand. Und die werden ein Mahlzeichen bekommen, damit der Antichrist sie kontrollieren kann. Dich kann niemand kontrollieren, solange Christus in deinem Herzen ist. Das ist dieser befreiende Gott. Durch Jesus hast du einen gnädigen Gott, ein gutes Gespür für Gott und sagst, und Gott hat ein Gespür auf dich, denn er riecht dich. Er riecht und schmeckt dich. Ja, der hat mit meinem Sohn was zu tun gehabt. Der hat meinen Sohn geliebt. Der hat meinen Sohn gemocht. Und deshalb, der Herr riecht an dir seinen Sohn. Und das ist, was dich angenehm macht bei Gott. Das ist, was dich angenehm macht bei Gott. Jesus kam, um dich von der Sünde, vom Satan, von seiner Macht und Machenschaften zu erlösen. Die meisten Menschen waren vom Satan überwältigt, belogen, reingelegt und betrogen. Und Jesus kam, um dich da rauszuholen. Denn von Haus aus will niemand was mit dem Bösen was zu tun haben. Also ich habe noch nie jemanden gefunden, der gesagt hat, ich entscheide mich für das Böse. Er muss das wirklich ein Trottel und Dummkopf und Narr sein, der sich für das Böse entscheidet. Ein vernünftig denkender Mensch wird das nie tun. Und so weiter. Der Teufel hat die meisten Menschen reingelegt. Und Jesus kam, um die Menschen zu befreien, die ins Negative hineingezogen worden sind, die die Freiheit verloren haben, die ja der Gnade Gottes, Gnade, ein ganz langes, großes, schwieriges Wort, um zu verstehen, verloren haben. Gott will dir wieder diese deine Identitätsnummer dir geben, sodass du bei Gott Kredit hast. Nur abheben. Nur hingeben und dann diese richtige PIN-Zahl eingeben und dann kommt was raus. Gott hat seine Methode, um uns zu befreien und die ist zuerst einmal den Teufel auszuspielen, zu vernichten in deinem Leben. Pharao musste zuerst einmal seine Zähne sich ausbeißen an die Israeliten damals und durch viel Plage musste er wohl oder übel Israel ziehen lassen. Gott erlöst uns aus der Gewalt der Mächtigen. Und der Teufel ist der Mächtige, der diese Welt versucht zu kontrollieren. Das Böse ist manchmal so mächtig, das ist, als wenn du gegen eine große Strömung schwimmen müsstest. Dir geht bald die Puste aus. Und der Herr sagt, ich stehe dir bei und ich schieb dich von hinten. Gott schiebt uns immer von hinten. Er ist unsere Rückendeckung. Und er will uns erlösen aus diesem verdorbenen System. Er wirkt, indem er uns befreit, indem er Zeichen in unserem Leben setzt, indem du spürst, Gott ist mit mir. Und hast du nicht in deinem Leben schon Momente gehabt, wo du gespürt hast, Gott war mit mir? Wenn er da nicht seine Hand im Spiel gehabt hätte, ich wäre gar nicht durchgekommen. So, Gott kümmert sich um deine Probleme, nimmt sich deiner an und versucht nicht, dich zu rechtfertigen. Ich bin perfekt. Nein, in der Welt ist niemand perfekt. Gott ist perfekt und er sagt, ich helfe dir. Ich helfe dem Elenden, dem, der sich fertig fühlt, erledigt fühlt, der am Ende ist, der nicht mehr weiter weiß. Gott sagt, ich habe immer noch einen Weg für dich. Mein Kind, ich habe einen Ausweg für deine Situation. Dein Leben ist nicht aussichtslos und hoffnungslos und dahingegeben. Ich will dir deine Schuld vergeben. Zuerst einmal, plag dich doch nicht so rum mit deinen Sünden. So viele Menschen plagen sich mit ihren Sünden rum. Bin gefallen, habe versagt. ich habe gesündigt und so weiter. Und der ist schuld, dass ich hier bin und dass mit mir das und das geworden ist. Vergiss die ganze Schuldzuweisung und die ganzen Sündenfragen. Deine Sünden sind bezahlt. Amen. Auf Golgatha. Der Schuldbrief ist zerrissen. Weißt du, da gibt es keine Anklage, wo dich jemand anklagen könnte. Die Schuld ist ausgetilgt und ausgelöscht. Es gibt in der Bibelstelle, es gibt in der Bibel, ganz besonders da im Stammbaum, im Alten Testament, wo die ganzen Familienregister aufgezählt werden, und da heißt es, und der tat das und das. Judah, ganz schlimm. Also die Juden. Judah insbesondere hier. Judah tat das und das. Und weißt du, und ich habe mich schon so oft geärgert. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle in der Bibel lese, Judah tat das und das, also der Nachkomme Jakobs, ein Sohn Jakobs, der tat das und das. Ich möchte wissen, was hat der Kerl angestellt? Und ich habe schon versucht, in Archiven und in Literatur nachzublättern, nachzuforschen, was hat er gemacht? Hat er Ehebruch gemacht? Hat er jemanden umgebracht? Hat er was gestohlen? Was hat er gemacht? Und da heißt es, und Judah tat das und das. Und dann geht es automatisch gleich da, Komma und ein paar Punkt, und geht es weiter. Und da stehst du da und Judah tat das und das. Und ich möchte unbedingt wissen, was hat der Judah da getan? Und ich habe alte Texte gefunden, und in diesen alten Texten, da heißt es, also die Schriftgelehrten haben einfach eine Einfügung gemacht, zerstörter Text. Gott hat gesorgt, dass Säure draufkommt oder dass Holzwurm sich einnistet, zerstörter Text. Da, wo du gerne die Sünde wissen möchtest, was hat er getan, ist zerstörter Text. Und das ist auch in deinem Leben. Weißt du, zerstörter Text. Und du bist auch ein Schlawiner und ein Schlitzohr und ein Gauner und noch viel schlimmer. Wir sind allzumal Sünder, steht in der Heiligen Schrift. Aber wenn nachher die Bücher aufgetan werden, eins in der Ewigkeit, und du beim Heiland bist, und dann, und Johannes Matthäus da das und das. Und was hat er jetzt wirklich? Da steht es nicht, was der getan hat. Und dann sitzt du da und möchtest unbedingt rausfinden, was hat der Johannes Matthäus getan? Und weißt du was, im Himmel wird es Bücher, die Bücher werden aufgetan, und da wird es heißen, zerstörter Text. Und weißt du, dass das Blut des Lammes drüber gekommen, einfach wie Säure alles durchgefressen, bis unten durch, bis zum Deckel. Zerstörter Text, so als wenn der Holzwurm gefressen hätte, und genau die Stelle, die dich so reizen und interessieren würde, zerstörter Text. Gott ist der befreiende Gott, der sorgt dafür, dass gerade die wichtigsten Aussagen und Fakten aus den Akten verschwinden. Nicht mehr da. Nicht mehr da. Und ich sage dir eines, im Himmel wird der Teufel nach deinen Sünden suchen und nicht mehr finden. Die wird es nicht mehr geben. Zerstörter Text. Gott ist ein befreiender Gott, der dich von deiner unerlösten Vergangenheit befreit. Der Teufel hat das Duplikat. Ich habe mal einen Gerichtsvollzieher gehabt, der wollte bei mir was pfänden, aus verschiedenen Gründen. Ich war selbstständig und ich habe in meinem Lebtag, ich war noch nie in einer Kirche drin, Mitglied aus der Freikirche. Und dann kommt doch, ich war Unternehmer, selbstständiger Unternehmer, dann kommt doch vom Finanzamt jemand oder von Gerichtsvollzieher, ich habe eine Klage, die habe ich zu den Akten gelegt, also ich habe diese Klage gar nicht ernst genommen. Das hat mich nicht betroffen. Und so weiter. Aber in Süddeutschland ist es so, jeder Unternehmer, selbstständiger Unternehmer, muss für seine Mitarbeiter Kirchensteuer zahlen. Und für sich selbst auch natürlich. Obwohl ich selber nie, also für die anderen habe ich ja meine Kirchensteuer gezahlt, aber für mich selber habe ich keine Kirchensteuer gezahlt, weil ich mein Lebtag nie in einer Kirche drin war, nie mit einer Kirche was zu tun gehabt habe und nie was zu tun haben wollte. Mit einer, also katholisch, evangelisch, mit diesen Hauptkirchen. So, und was macht der Finanzamt, dieser vom Gerichtsvollzieher kommt und will bei mir pfänden. Muss ich vorstellen, Pfändung habe ich im Haus. Aber meine Frau hat diesen Brief abgefangen für eine Pfändung und hat einfach überwiesen, was noch, das war nur ein kleiner Betrag von Kirchensteuer, so ein Ding, sie hat überwiesen. Aber da kommt, aber das hat sich inzwischen überkreuzt. Kommt und Gerichtsvollzieher, was haben Sie zu pfänden? Zu pfänden, muss ich vorstellen. Ich habe sowas noch nie gehabt, Gerichtsvollzieher, aber jetzt habe ich einen Gerichtsvollzieher im Haus und was haben Sie zu finden? Und dann sagt meine Frau, ja, aber ich habe es bezahlt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich zahle die Rechnung nur einmal und die ist bezahlt. Die ist bezahlt und bei mir wird nichts gefändet, wurde auch nichts gefändet, denn es hat sich dann nachher herausgestellt, tatsächlich, meine Frau hat es überwiesen, diese 30, 40 Euro, was da zu zahlen gewesen wären, Kirchensteuer. Oder das heißt, man muss ja so auch, ich war noch nie in einer Kirche drin, warum soll ich Kirchensteuer zahlen? Aber die Pfändung da. Und du siehst also, so weit hat die Kirche dann getrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, welche Kirche kriegt dann das Geld? Ja, das wird halbiert auf evangelische und katholische Kirche, wenn sie in keine Kirche drin sind. Alles nur Quatsch. Du siehst, die Abzocke. Die Abzocke. So, was ich hier sagen will, ist, der Teufel versucht immer wieder was abzuziehen, wo er abzocken kann, wo er dich verpflichten kann und wie und was und so weiter. Aber ich habe eines gelernt, Nein zu sagen, bei Matthäus zahlt nur einmal die Rechnung und es wird nicht zweimal bezahlt. Und so habe ich dann den Gerichtsvollzieher weggeschickt und dann wurde die Sache nochmals schriftlich geklärt und dass das Unternehmer in Baden-Württemberg Kirchensteuer zahlen müssen, ob sie in der Kirche sind oder nicht. Du siehst diese Abzocke der Kirche. Der Abzocker der Kirche, du musst Kirchensteuer zahlen, wenn du Mitarbeiter hast, praktisch für Unsinn. Dir sind deine Schulden vergeben. Und zwar komplett. Da ist nichts mehr zu holen. Und der Teufel hat kein Recht, keinen Anspruch auf dein Leben. Die Schuld ist vergeben. Und der Feind versucht immer wieder, was zu holen. Wo ist was zu holen? Und versucht, dich da zum Sünder zu machen. Also, meine Frau sagt, also, wir wollen keinen Gerichtsvollzieher. Mir wäre es egal. Ich hätte darauf ankommen lassen. Ich wollte eigentlich so einen Musterprozess machen, dass jemand, der nie in einer Kirche war, noch nie mit der Kirche was zu tun haben. Ich war mit 18 Jahren zum ersten Mal in der Kirche. Ich habe meine Kirche von innen gesehen. Vorher hatte ich gar keine Ahnung, gar keinen Bezug und gar kein Verlangen nach der Kirche. So, und jetzt soll ich Kirchensteuer plötzlich zahlen. Aber du siehst diese Abzocke in unserer Gesellschaft. Und deshalb, wenn es keine Kirchensteuer gäbe, wäre in Deutschland, in Europa, hier in Deutschland, schon die Kirchen schon längst pleite. Aber dass dadurch automatisch abgezockt wird, naja. Wie auch immer, ich habe da mich da rausgeredet, bin befreit und dann habe ich gedacht, jetzt strebe ich einen Musterprozess an gegen den baden-württembergischen Staat, wegen dieser Abzocke. Aber ich habe gesagt, guck, das ist nicht der Rede wert. Da sollen sich andere streiten, wenn sie wollen. Einmal kommt der Kommunismus und so weiter, dann werden alle Kirchen sowieso mal abgeschafft. Und die Kirche kann sowieso nicht so lange existieren. Nur auf diese Art und Weise, da kann die Kirche nicht lange leben. So, du musst dich behaupten. Du musst dich wehren. Du musst es nicht annehmen. Und irgendwann gibt der Teufel seinen Geist auf. Aber du musst dich befreien, dich wehren. Wenn du dich nicht wehrst, dann habe ich gesagt, also nachdem das alles passiert war, vorbei war, habe ich gesagt, ich stelle keine Leute an. Und für mich selber muss ich nicht zahlen, nur für die anderen. Für mich selber nicht, nur als Unternehmer. So, alle, die in die Freiheit wollen, die werden mit dem Teufel zuerst mal ganz massiv angegangen. Bedrängt von allen Seiten. Du musst. Und ich dachte, ich bin in einem freiheitlichen Land, wo wir Kirche und Trennung Kirche und Staat haben, wo ich nichts muss. Aber du musst manchmal Lektionen lernen. Und du siehst also, wo diese geheimen Fehlen manchmal so zusammenlaufen. Also Leute, wir kämpfen für die Freiheit des Geistes. Gott sagt uns, wie wir da rauskommen und wie wir in die Freiheit gelangen können. Der Herr sagt, rufe mich an und ich will dich erlösen. Rufe dich an und ich will dich erlösen, ich will dich befreien. Hiob Kapitel 31, Vers 35, er sagt, gäbe es doch einen, der mich hören wollte, der auf mich achten würde. Gäbe es einen, der mich annehmen würde. Gibt es einen? Gott ist der befreiende Gott für dich heute. Auch in deiner Situation, rufe ihn an. Ja, es gibt einen, der dich hört. Im Psalm 142 wird uns beschrieben, ein Gedicht Davids, ich schrie zum Herrn, so laut, wie ich konnte. Hast du schon auch so in deiner Not schon so geschrien, so laut, wie du konntest? Dass die Nachbarn gedacht haben, der spinnt jetzt, der dreht jetzt durch, der hängt sich jetzt auf. Ich habe so laut geschrien, wie ich nur konnte. Diesen befreienden Gott. Für deine Befreiung musst du etwas tun. Es kommt nicht von selbst. Also wer befreit werden möchte, der muss etwas tun. Zum Herrn schreien. Hier in Hiob Kapitel 16, Vers 19 und dann der nächste Vers, Vers 20. Im Himmel muss doch einer für mich aufstehen, der mein Recht vertritt und für mich bürgt. Von meinen Freunden habe ich nichts als Hohn. Doch unter Tränen blicke ich auf zu Gott, zu dir, mein Gott. Gott, du bist mein Freund, du musst mir Recht verschaffen und den Feind in Schranken weisen. Herr, ich rufe zu dir, den befreiten Gott erleben, entdecken, erkennen lernen. Ich schreie zu dir, ich klage dir meine Not, ich sag dir, was mich quält. Du musst also schon dich äußern, nicht alles in dir hineinfressen und sagen, dass ich unterdrücke das jetzt mal und ich gehe alles unter den Teppich. Nein, Herr, ich bin völlig am Ende, ich weiß weder ein noch aus. Jetzt musst du nur noch helfen. Bitte greif ein, Gott. Als der Elende schrie, hat Gott ihn erhört. Gott will vom Himmel her eingreifen, rufe zu dem Herrn. David sagt, ich habe keinen Menschen mehr, der sich um mich kümmert, der mich versteht, der auf mich achtet. Kennst du solche Situationen? Ich habe keinen Menschen mehr, der mich versteht. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie, deine Oma, dein Opa, wer versteht dich noch? Vielleicht die Katze noch, der Hund, die Schildkröte. Wer versteht? Sei doch ganz ehrlich. Manche Leute, die sind dem Hund näher als irgendeinem Freund. Du hast Gott und er will dich von dem Bösen erlösen, von dem Übel erlösen. Und er ist da, der dich aus dem brennenden Ofen, aus der Gülle, aus der Grube herausziehen möchte. Gott sandte seinen Sohn, um dich zu befreien. Er ist aufgefahren in die Höhe, Epheser 4, Vers 8, und er ist hinabgestiegen an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen. Der Herr hat das alles getan. Jetzt ist nur noch die Sache, sich an den Herrn zu halten. Aber wie komme ich an Gott? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und Jesus ist für mich der größte Befreier der Menschheit. Befreit mich von diesen bösen Geistern, die mich runterziehen und mich verderben möchten, meine Gefühle durcheinander bringen, meine Gedanken verwirren, dass ich so konfus bin, dass ich nicht mehr weiß, was links und rechts ist. Er befreit mich von der Erbsünde. Und dann gibt es plötzlich keine Erbsünde für mich. Und ich habe die zweite Chance in meinem Leben. Da ist die erste vertan, verpasst, Zug abgefahren. Aber ich habe jetzt noch die zweite Chance mit Gottes Hilfe. Ich habe einen befreienden Gott, der mir hilft. Und ich entdecke diesen befreienden Gott jetzt. Und ich muss jetzt nicht mehr selber zappeln und mich abmühen. Ich kann sagen, Herr, siehst du, was die mit mir alles vorhaben? Siehst du, was die mit mir machen möchten? Siehst du, was der Teufel für Gedanken und Pläne und die ganzen Agenten Satans mit mir haben? Die wollen mich nur ausrauben, mich plündern und so weiter. Und dann kannst du sagen, Herr, lass es nicht zu. Leg du deine Hand auf mein Leben. Halt du mich fest. Was Jesus uns gibt und uns anvertraut, das sorgt dafür, dass es auch durchkommt. Und er hat dir Frieden gegeben. Und halt dich an diesem Frieden Gottes, an diesem Übernatürlichen in deinem Leben. Und selbst wenn der Teufel dich noch so fertig macht, halte dich an den Herrn. Niemand wird zu Schanden, der das auf den Herrn hofft. Der Herr bewahrt dich vor der Verlorenheit, von der Hoffnungslosigkeit, vor der Verzweiflung. Und da hast du plötzlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Jesus kam, um dich wieder auf die Beine zu stellen. Also Jesus ist nicht nur, um jetzt das Christentum zu stiften oder eine Religion aufzubauen. Nein, er kam da, um dir die Sünden zu vergeben. Das ist das Erste, was er immer getan hat. Das Erste, was der Heiland tat, wenn er Menschen begegnete, sagte, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor nichts und niemand und gar nichts. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Immer diese Redewendung des Herrn ist also so simpel. Fürchte dich nicht. Auch heute Abend, auch für dich ganz persönlich, fürchte dich nicht. Egal, wie schlimm deine Situation ist, fürchte dich nicht. Gib dich nicht auf. Verzweifle nicht. Auch wenn du keinen Ausweg siehst, fürchte dich nicht. Er befreite die Menschen von der Blindheit, wo der Teufel sie reingebracht, hineinmanövriert hat. Von der Taubheit, Kurzsichtigkeit. Weißt, das sind alles so Auswirkungen Satans, dass du kein Ziel mehr hast, dass du verzweifelt bist, dass du nichts mehr hörst, Gott spricht nicht mehr zu dir. Nein, er spricht schon zu dir und er öffnet dein Ohr, dass du ihn vernimmst und dass du dich nicht mit deiner negativen Vergangenheit von hinten dieses Dröhnen und Schnauben und Toben hörst. Nein, du siehst den Herrn vor dir. Er befreit dich von all diesen Bindungen des Altertums, der Antike, wo man immer einen gnädigen Gott suchen muss. Vielleicht ist Gott günstig, vielleicht ist er uns gnädig, vielleicht ist er uns wohlgesonnen. Nein, durch Jesus Christus ist Gott gut zu dir. Halleluja. Kannst Amen sagen? Gott ist durch Jesus Christus gut zu dir. Da musst du nicht mehr die Knöpfe abzählen. Er ist nicht, er ist. Doch, er ist. Nein, du weißt aufs Allergewisseste, er ist mein Erlöser, mein Heiland, mein Retter. Auch wenn ich nicht so lieb bin und so nett und so freundlich gerade und nicht so gläubig. Der eine kann besser glauben, der andere weniger gut. Aber er ist für mich. Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Und er ist für uns Menschen. Keiner muss mehr Opfer der Blindheit sein und der Dummheit und so weiter. Keiner muss sich mehr unterdrücken und ausbeuten lassen vom Teufel. Keiner muss mehr einfach sich aufgeben und resignieren und sagen, bei mir ist also alles verloren. Nein, bei dir fängt erst richtig an, wenn du Ja zu Jesus sagst. Einfach nur Ja. Jesus befreit dich von der geistlichen Armut, von der ganzen Bedürftigkeit. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht, bei mir geht's nicht. Mit meinem Gott, sagt einmal einer in der Bibel, springe ich über die Mauer. Wie hoch kommst du beim Springen? Kommst du wenigstens über den Stuhl hier rüber? Aber du siehst, da gibt es Leute, die können 5 Meter hoch springen, so Hochstabspringer. Wie hoch kannst du springen mit der Gnade Gottes? Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Kannst du die Berliner Mauer, du weißt ja, da sind viele rübergesprungen, wer auch immer. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer, über meine Vorstellungen, meine Argumente, mit meinem Gott, das kann ich alles zurücklassen, mit meinem Gott. Bist du so Hochstabspringer? Überleg einmal, trainier mal. Du hast einen befreienden Gott, einen Gott, der dir hilft, der dich nach oben bringt. Du musst dich nur abstoßen, dann federst du. Die, die auf den Herrn harren, heißt es einmal in der Heiligen Schrift, die fahren auf wie Adler. Und weißt du, du hast Angst vorm Leben. Und ich möchte dir heute Mut machen. Dein Gott ist für dich. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und Gott will, dass du das Leben mutig in der Hand nimmst und anfängst zu leben. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott. Überleg einmal, was du alles mit deinem Gott schaffst. Du allein bist Minus. Aber du und Gott, ihr seid unschlagbar. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Und die Werke Satans ist, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Das ist eine dieser großen Aktionen Satans. Der Herr hat alles bezahlt, alles für dich erledigt. Was willst du noch bezahlen? Und ich weiß noch eins, als dann der Gerichtsvollzieher war, wegen dieser Kirchensteuer, die sie bei mir so unberechtigterweise kassieren wollten. Und dann hat meine Frau gesagt, ich habe es bezahlt, also aus Angst, wir wollen ja nichts mit dem Gericht zu tun haben. Und das wusste ich. Und dann sage ich dem Gerichtsvollzieher, ich bin gar nicht rausgegangen mit dem Gerichtsvollzieher groß zu diskutieren, das hat meine Frau erledigt an der Tür. Dann habe ich nur eines gesagt, Herr Matudes zahlt nur einmal die Rechnung. Und du, das kam mir. Plötzlich gab wie eine Offenbarung, die Rechnung wird nur einmal bezahlt. Entweder zahle ich oder zahlen die anderen oder ist schon bezahlt. Also die Rechnung wird nur einmal bezahlt, nicht zweimal, dreimal, viermal. Und manche Leute, die zahlen 10-mal dieselbe Rechnung. Und haben immer noch keinen Frieden. Die bezahlte Strafe, die haben wir von Jesus Christus. Er trug unsere Sünden, lud auf sich unsere Schmerzen, hat alles auf sich genommen. Es ist alles bezahlt. Du musst dich nur auf Christus berufen und sagen, es ist bezahlt. Was willst du da noch groß zahlen? Für dich gibt es, und jetzt halte ich fest, ich will dir noch was sagen, denn du bist befreit von Gott, erlöst. Und wir sind erlöst von Tod und Teufel. Das ist gewaltig. Und von der Hölle. Und noch von viel mehr. Die ganze Ewigkeit ist alles bezahlt. Für dich gibt es kein Gefängnis mehr, keine Hölle mehr, kein Verderben mehr. Gott hat das Urteil gesprochen auf seinen Sohn. Er lud alle unsere Sünden, unsere Schmerzen, unser Vergehen, es lud alles auf Jesus Christus. Und er hat gelitten. Und warum sollst du nochmals leiden? Du hast nicht verdient. Hat er alles auf sich genommen. Er trug für dich die ganze Armut, den ganzen Mangel. Und er befreit uns von unseren Feinden, Psalm 31, 15. Psalm 31, 15, das, er befreit mich von meinen Feinden. Und was sind deine Feinde heute Abend? Er befreit mich von meinen Feinden. Sag das deinem Gott. Herr, ich brauche Befreiung von meinen Widersachern, die gegen mich stehen, die mir den Weg blockieren, die mich kaputt machen, die mich ruinieren wollen. Er befreit mich von allen meinen Feinden, von deiner Not, von deiner Krankheit, von deinen Verfolgern, von deinen Krisen, deinen Zweifeln, deinen Stürmen, deinen Schwachheiten. Er befreit dich von all diesen geistigen Feinden. Die geistigen Feinde sind schlimmer als die natürlichen Feinde. Die Hoffnungslosigkeit, das ist ein ganz schrecklicher Feind. Also bei uns ist Hopfen und Malz verloren, alles vorbei. Nein, der hat uns erlöst von meinen Feinden. Diese Feinde existieren für mich nicht mehr. Ich nehme sie gar nicht mehr an. Ich nehme sie gar nicht ernst. Er befreit mich von den Dämonen. Das war eines, was Jesus immer getan hat. Und deine ganzen Befürchtungen sind nichts anderes wie Dämonen. Ausgediente Teufel, die nichts haben, sind also Luftblasen. Mehr sind sie nicht, die Dämonen. Da einmal stichst und dann platzen sie. Dämonen sind nichts anderes wie Hirngespinste, Einbildungen. Das sind Dämonen. Sich eingeredet zu haben, Befürchtungen. In der Bibel heißt es einmal vom Hiob, der Hiob hat gelitten und Leute, viele Leute, die denken, sie sind fromme Christen und sie leiden. Gott hat ganz schwere Wege für sie vorgesehen. Aber ich kann dir sagen, Hiob war schuld an seine eigenen Leiden. Hiob, obwohl der Teufel der Verursacher war, er hat dem Satan ein Einfallstor gegeben. Hiob sagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was du befürchtest, morgens, mittags, abends, nachts, am schlimmsten ist, was du nachts befürchtest, denn nachts betet deine Seele. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und was befürchtest du? Wir können arbeitslos werden, ich könnte Krebs kriegen, da in meinem Arm, da ist so eine Zyste, oder da im Nacken, da ist ein Wirbel sich ausgerenkt, oder meine Hände. Verstehst du, was ich befürchtet habe? Und das Schlimmste, wie der Teufel einen Menschen fängt und zugrunde richtet, ist mit Befürchtung. Deshalb fürchte dich nicht. Alles, was ich befürchtet habe, ich kann dir schriftlich geben, das, was du befürchtest, das kommt. Ob du es glaubst oder nicht. Du befürchtest, dass dein Mann oder deine Frau fremdgehen, die werden fremdgehen, was du befürchtest. Dass deine Ehe scheitert, wenn du das befürchtest, die wird scheitern. Ich kann dir das schriftlich geben. Es wird scheitern. Wenn du befürchtest, ich werde arbeitslos, du wirst arbeitslos werden. Wenn du befürchtest, ich werde verhungern, du wirst verhungern. Das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Wenn du befürchtest, niemand liebt mich, niemand versteht mich, niemand mag mich, das wirst du ernten. Denn das ist, was du siehst, was du befürchtet hast. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Weißt du, der Hiob, da steckt so viel Wahrheiten drin in diesem Buch. Was ich befürchtet habe. Deshalb, die größte Erlösung nach der Erlösung von den Sünden ist die Erlösung von der Befürchtung. Dass du dich nicht mehr befürchtest. Also guck mal, meine Kinder könnten das und das anstellen. Der Hiob, seine ganzen Probleme kamen nur aus dem dummen Gedanken. Meine Kinder machen so eine Fete da draußen in der Wüste oder wo auch immer in der Prärie. Und weißt du, wo Jungs sind und Mädels sind, da geht's nicht alles so perfekt zu. Und die werden bestimmt Fehler machen. Und dann bringt er, ohne das zu wissen, dass irgendwo was passiert oder überhaupt was passiert ist, bringt er vorsorglich ein Opfer, was ich befürchtet habe. Vorsorglich. Und das ist der Einfallstor gewesen für Satan in seiner Familie, in seiner Sippe, in seinem Leben, das alles, dass der Teufel freies Spiel hatte. Weißt du, was du befürchtest, das kommt. Meine Ehe könnte auseinanderbrechen, die wird auseinanderbrechen, wenn du das befürchtest. Wenn du befürchtest, ich werde arbeitslos, oh, guck mal, überall alle Firmen gehen jetzt pleite, jetzt wird meine Firma morgen die nächste sein. Es wird morgen die nächste sein. Was ich befürchtet habe, ich könnte Krebs kriegen, womit du dich beschäftigst, das, was du dich befürchtest. Gott will dich von deinen Befürchtungen erlösen. Deshalb ist, wenn der Heiland einem Menschen begegnete, sagt er immer, fürchte dich nicht. So, der Teufel versucht dich immer mit Angst einzufangen. Das ist so die Falle mit Angst, Befürchtung. Ich werde arbeitslos. Ich werde krank. Ich werde mir das Genick brechen. Ich werde mir den Fuß brechen. Ich werde das. Wenn du anfängst, dich zu befürchten, du kriegst Schlag auf Schlag und dann hört die Lawine nicht mehr auf. Der Teufel versucht uns die Augen zu halten wie den Emmaus-Jüngern. Jesus ist auferstanden. Ja, es ist wahr, es stimmt. Naja, ich glaube, steht in der Bibel. Aber damit kannst du nichts anfangen. Weißt du, und Frauen haben uns erschreckt, die haben erzählt, der Herr wäre ihnen begegnet. Aber ich habe davon nichts gespürt. Und diese Jünger sind niedergeschlagen, entmutigt, down, dieses Down-Syndrom, unten, Talsyndrom. Und bis ihre Augen geöffnet worden sind, Dämonen blockieren immer Augen, Ohren und Mund. Du siehst nichts mehr, oder wenn du schon siehst, nur noch Scheuklappen, nur noch, du kannst nicht sehen, was links und rechts ist. Du hörst nichts mehr Richtiges. Du hörst, aber du hörst nur noch Probleme. Du hörst überall alles, nur Schwierigkeiten raus. Du brauchst den befreiten Gott. Dämonen versuchen, die ganzen Eingangskanäle bei dir zu verstopfen. Ohren, du hörst nichts mehr, du hörst nur noch Probleme, nur noch Schwierigkeiten, nur noch Krankheit. Und dann beschäftigst du dich mit Krankheiten. Also, und dann kaufst du die ganzen Arztbücher, die stapeln sich bei dir zu Hause, damit du bestens informiert bist. Je weniger du dich über Krankheit informierst, desto besser kannst du glauben. Dazu gibt es Spezialisten. Und du solltest auch nicht nur den Spezialisten vertrauen, sondern du solltest deinem Herzen vertrauen. Und jeder Mensch, sag mir doch diese Eingeborenen im Busch irgendwo, wie viel Krankheit oder Apothekenbücher oder Zeitschriften haben sie? Die haben es gespürt, das ist gut und das ist nicht gut. Und die leben dementsprechend. Und du musst dein Leben leben. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich, darum lebe ich. Gott befreit uns von allen Blockaden, was uns so blockiert, damit wir ja nicht die Wahrheit erkennen. Wir sind ja verformte Menschen jetzt in unserer Gesellschaft hier. Weißt du, es tut mir so leid einfach, wenn ich so die Menschen sehe. Die sind so falsch programmiert, immer auf die Schwierigkeiten fixiert. Die Deutschen ganz besonders, die sehen immer schwarz, immer negativ, sind immer pessimistisch. Lass uns freuen. Lass uns einfach sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Morgen ist ein anderer Tag. Morgen wird man schon weiter sehen. Also bis heute, das reicht noch. Unser Wasser reicht heute noch. Unser Sauerkraut reicht noch. Und unser, was wir noch im Kühlschrank haben, das reicht noch für heute. Morgen geht's weiter. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber weißt du, was wir gelernt haben? Wir sorgen für 30 Jahre. Und jetzt bröckelt es alles. Die ganzen Vorsorge. Und ich sage euch eines jetzt, es kann lieb und gut sein. Weißt du, jetzt kommt die Krankenkasse mit Vorsorgeuntersuchung. Verstehst du jetzt? Und wenn du vorsorgst, Sorge ist ein Werk Satans. Mit aller Liebe, Vorsorge. Und jetzt fängst du an vorzusorgen. Ich könnte vielleicht Krebs haben, irgendwo was. Und wenn man was sucht, mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, wenn man einen Hund schlagen will, findet man immer einen Knüppel. Man findet immer einen Knüppel, wenn du einen Hund schlagen willst. Weißt du, dieses Vorsorge, das ist, wir haben einen befreienden Gott. Und in dem Moment, wo wir uns nicht mehr vorsorgen, wer weiß, was in 10 Jahren ist? Wer weiß, wo ich in 10 Jahren bin, wo du in 10 Jahren bist? Weißt du das? Hast du das in der Hand? Du hast nicht einmal, was morgen ist in der Hand. Wie willst du denn 10 Jahre vorsorgen? Wir sollten zwar nicht blind in den Tag leben, und wir sollen ganz natürlich und normal sein, aber dieses Ängstigen, was ich befürchtet habe, hör mal, was beim Hiob passiert ist. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wenn du Arbeitslosigkeit befürchtest, wird Arbeitslosigkeit dich treffen. Wenn du Krebs befürchtest, wird Krebs dich treffen. Wenn du Haarausfall befürchtest, werden dir die Haare ausgehen. Ich kann dir das schriftlich geben. Was du befürchtest, dass wenn du befürchtest, dass deine Ehe auseinandergeht, die wird auseinandergehen. Also deine Furcht ist genauso reell wie der Glaube an den lebendigen Gott. Genauso reell. Deshalb, der Teufel versucht die Menschen zu verformen, sich auf Umstände zu fixieren. Guck mal an, der ist kaputt gegangen und der ist kaputt gegangen und der ist kaputt gegangen und jetzt gehen die kaputt, jetzt ist Opel kaputt, jetzt ist morgen ist dann wieder eine andere Firma kaputt und übermorgen eine andere Firma wieder kaputt. Die gehen alle, die platzen wie Platzpatronen. Und die werden auch alle platzen, ganz bestimmt. Warum? Weißt du, was der Glaubende sagt? Und wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite, mich wird es nicht treffen. Ich werde schon durchkommen mit Gottes Hilfe. Und du wirst mit Gottes Hilfe durchkommen. Find heraus, was in deinem Leben blockiert, den Segen Gottes, was dich Befürchtungen lehrt, dich zu Befürchtungen bringt, dich verformt innerlich und einfach, dass du dich auf die Probleme fixierst und Lösungen suchst und es gibt keine Lösung für deine Probleme. Die einzige Lösung ist, der Herr kommt und entrückt dich und der Herr schnappt dich weg, der Herr nimmt dich weg. Der Herr ist es, der dein Gefängnis wendet. Der Herr ist es. Guck mal, Petrus konnte ganz seelenruhig im Gefängnis schlafen und er weiß ganz genau, morgen werde ich gehängt oder geköpft oder was weiß ich, komme ich auf dem Schafott. Und er schläft. Unser Bruder Petrus zieht sogar Schuhe aus, ist ganz entspannt. Kinder Gottes sollen lernen, ganz entspannt zu leben. Der, der mich heute geborgen und heute getragen und heute versorgt und heute gehalten hat, wird mich auch morgen und übermorgen und alle Ewigkeiten halten. Er schläft. Und jetzt kommt doch der Engel, musst vorstellen, kannst nachlesen, diese Geschichte, kommt der Engel und sagt, Petrus, aufstehen! Oh, Herr, ich schlafe doch so gut. Musst vorstellen, du wüsstest, morgen schlägt deine letzte Stunde. Du weißt, morgen kommst du auf dem Schafott, morgen wirst du gehängt, morgen wirst du erschossen. Und Petrus schläft und sagt, oh, Engel, es ist gut, dass du mich besuchst. Und er schläft. Petrus, steh auf. Oh, Herr, muss das jetzt sein? Steh auf. Und dann geht die erste Tür auf, die zweite Tür auf, die dritte Tür auf. Das sind die ersten automatischen Türen. Das sind die ersten automatischen. So steht es in meiner Bibel. Und die Tür ging auf. Und du musst vorstellen, da war in jedem Raum 4 Wachen. In jedem Raum waren 4 Wachen und die haben alle geschlafen. Die haben es nicht gemerkt. Petrus ist durch die erste Wache durch die zweite Wache durch die dritte Wache durch die vierte Wache durch und dann sagt der Engel auf Wiedersehen. Herr, wo bin ich? Und da heißt es, ich dachte, ich träume. Die Erlösten, die mit Gott leben, die kommen sich vor wie Träumende. Das ist der befreiende Gott. Und du musst anfangen, im Geist zu wandeln. Und du wirst sehen, die Türen gehen auf. Aber du musst Frieden haben. Wenn du keinen Frieden innen drin hast, vergiss den ganzen Laden. Wenn du etwas tust und hast keinen Frieden, vergiss es. Das Erste, wenn du in deinem Leben etwas erreichen möchtest, brauchst du hier drin Frieden. Den Frieden Gottes, dass du schlafen kannst. Oh, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Egal was jetzt kommt, ich habe Frieden Gottes in mir. In deiner Krankheit, in deiner Situation, in deinem Mangel musst du einfach den Frieden Gottes haben, der alles übersteigt. Jede Philosophie übersteigt. Ich habe Frieden. Oh, Herr, es ist so gut hier. Im Gefängnis. Herr, morgen werde ich geköpft. Oh, das ist so schön. Dann bin ich bei dir, Herr Jesus. Es gibt nichts Schöneres, als das bei dir zu sein. Ich habe Lust abzuschreien und bei dem Herrn zu sein. Weißt du, der Friede Gottes, das übersteigt alle Logik, alle Vernunft, alles Denken. Der Friede Gottes. Und den brauchst du. In dieser krisengeschüttelten Zeit brauchst du den Frieden Gottes. Das ist das Befreiende. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist die Einstellung der Kinder Gottes. Beten befreit dich von dem ganzen Stress, von den falschen Hoffnungen und Erwartungen, falschem Glauben und Vorstellungen, von den falschen Haltungen, dieses Beten. Einfach Gott anbeten. Herr, du hast alles unter Kontrolle. Du hast alles in deiner Hand und Dämonen können mir nichts ausrichten, Ängste können mir nichts ausrichten, Menschen können mir nichts ausrichten. Du bist größer als alles. Du bist größer als alles. Ich fürchte mich nicht. Du solltest dir viel öfters in deiner Situation, in deinen Problemen einfach sagen, das mache ich. Und ich habe diese Proklamation geschrieben für dich und für mich und für uns alle. Ich fürchte mich nicht vor Schwierigkeiten. Ich fürchte mich nicht vor Bedrohung. Ich fürchte mich nicht vor Inflation. Ich fürchte mich nicht vor Arbeitslosigkeit. Ich fürchte mich nicht vor Krankheit. Ich fürchte mich nicht vom Tod. Wenn ich sterben muss, werde ich sterben. Ich kann es nicht anhalten, die Lebensuhr. Ich fürchte mich nicht. Und ich weiß, wenn ich hier die Augen zumache, ich wache drüben in der Herrlichkeit auf. Für mich ist das nur, als wenn ich durch die Tür gehen würde in einem anderen Raum. Das ist alles für mich Sterben. Ich habe mit dem Leben ein ganz anderes Verhältnis und habe mit dem Tod, Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses. Wenn die Kinder heimkommen, er macht die Tür auf und lässt die Kinder rein. Das ist der Tod. Der Tod ist der Diener des Hauses, dieser alte Diener, dieser Pförtner, der nichts anderes zu tun hat, als die Tür aufmachen. Kinder, kommt nach Hause. Es ist Abend, Feierabend. Der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn Kinder nach Hause kommen. Und für uns, was glaubst denn du, kann nichts Besseres und Schönes passieren, ich gehe nach Hause. Paulus sagt, ich möchte beides. Weißt du, wir sind in einem Spannungsfeld und wir bleiben in diesem Spannungsfeld. Ich möchte bei dem Herrn sein, alle Zeit, am liebsten jetzt sofort und hier und heute. Aber ich habe noch so viel zu tun, ich möchte nach Rom und ich möchte noch nach Spanien. Und ich möchte noch das und ich möchte noch das. Da ist noch so viel zu tun und da gibt es auch die lieben Geschwister, die sind so wankelmütig, die möchte ich noch ein bisschen ermutigen und festigen und denen unter die Arme greifen. Aber Herr, eigentlich habe ich Lust abzuschalten, bei dir zu sein. Das ist diese innere Haltung. Weißt du, Gott befreit uns von dieser unnötigen Sorge. Weißt du, wir denken, das ist, weißt du, wenn ich nicht mehr da bin, ein Bauer in Süddeutschland, der lag im Sterben und er merkte, seine letzte Stunde ist gekommen, dann in dem Tod, ein Bauer, wer füttert die Tiere, wenn ich nicht mehr da bin? Im Stall. Weißt du, da gibt es doch andere, die können weiter füttern. Die können auf die Weide gehen, aber was suchen die Tiere auch im Stall? Wer füttert die Tiere? Weißt du, wir haben uns Sorge um das Materielle, das Vergängliche. Und er ist heimgegangen, dieser Bauer, aber mit der Sorge, wer füttert die Tiere im Stall? Lass die Bäuerin oder die Erben. Wer sagt dir, dass alles vorbei und verloren ist? Für uns fängt erst nach dem Tod, und das ist die Botschaft jetzt von Pfingsten, auf was wir zugehen. Wir haben eine Hoffnung, wir sind nicht so wie die Menschen draußen in der Welt ohne Gott und ohne Hoffnung. Für uns geht's weiter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Das ist dieser Hiob, der diese Botschaft hatte, der einfach das proklamierte und dass es weitergeht. Gott befreit uns von diesem unnötigen Ballast, wo wir heute drinstecken, befreit uns von unseren Sorgen, die uns so bedrücken und bringt das in uns zur Entfaltung. Weißt du, wir gehen auf die Ewigkeit zu, alle miteinander. Alle miteinander. Wir gehen auf die Ewigkeit zu und wir sollen mehr und mehr entlastet werden. Wer füttert die Tiere im Stall? Wer putzt die Fenster? Wer bügelt die Wäsche? Wer kauft ein? Weißt du, wir sind gebunden. Wir merken, was wir Sklaven. Wir sind Sklaven des Materialismus. Bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Die Bibel sagt, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Das ist also diese innere Motivation, die wir haben sollten. Die Freiheit, die Gott uns gibt. Wir müssen eines Tages alles da lassen, was da ist. Wir werden nichts mitnehmen. Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Frei von Schuld. Weißt du, du quälst dich an bestimmten Sachen in deinem Leben, über die du nicht hinwegkommst. Der Herr sagt, ich habe dir deine Sünden vergeben. Und zwar radikal, ratzeputz alles. Da ist nichts mehr, was nicht vergeben worden ist. Du kannst bloß nicht glauben. Das kapierst du nicht, das leuchtet dir nicht ein. Aber dir sind alle deine Sünden vergeben. Ist das nicht großartig? Als du gesagt hast, Jesus vergibt mir meine Schuld oder meine Sünde oder was es auch war, ist dir alles vergeben worden. Aber was ist mit der Sünde? Die sagen und so weiter. Und du siehst vielleicht die Folgen der Sünde noch, die Krankheit und so was. Ist die wirklich vergeben? Ich darf dir eines sagen, die Handschrift, die gegen dich stand, ist zerrissen. Der Teufel hat keine Habe. Da kann dich nichts antun. Der Herr hat dich befreit vom Druck des Gesetzes, von allen Zwängen, hat dich erlöst von allen Banden, was dich festhalten wollte. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist erlöst, errettet. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Du lebst in einer ganz anderen Beziehung zu Gott jetzt, bist Kind Gottes und sagst Halleluja. Von mir kann jetzt die Welt untergehen. Kann passieren, was da will. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hast eine Einstellung, eine Gewissheit. Du kannst frei bleiben, kannst frei leben, bist als Erlöster, Befreiter. Du dienst nicht mehr diesen Mächten, bist nicht mehr abhängig. Weißt du, und das ist etwas Großartiges, nicht mehr abhängig zu sein von den Mächten dieser Welt. Du kannst auch mal Brennnesseltee trinken. Muss nicht immer Kaviar sein. Und muss nicht immer dies und dies und dies und dies sein und so weiter. Du kannst auch mal ganz einfach leben. Aber das haben wir verlernt. Mal um 9 Uhr jetzt bei dieser Tageszeit ins Bett zu gehen. Nein, wir müssen erst um 12 Uhr beim letzten Programm. Punkt. Nein, wir können mit der Natur leben. Und wir können natürlich leben. Die meisten haben verlernt, natürlich zu leben. Die meisten haben verlernt, natürlich zu leben. Die stehen unnatürlich auf und gehen unnatürlich zu Bett. Wir sind nicht mehr in der Natur und im Einklang mit der Natur, mit der Schöpfung. Gott möge uns dabei helfen, dass wir dahin kommen. Aber das lernen wir. Erlöste Menschen, die lassen sich vom Geist Gottes leiten. Die sind nicht mehr in diesem Diensthaus, in dieser Sklaverei. Die sind auch nicht dass sie die Pflicht erfüllen müssen. Ich muss. Beim Kommunismus musst du. Beim Faschismus musst du. Beim Sozialismus musst du, aber nicht als Kind Gottes. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Wir sind so frei, ich muss nicht mehr. Wenn du unter einem Zwang noch lebst, du musst was. Ich muss meinen Kaffee morgens haben. Ich muss meine Zigarette haben. Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Da bist du beim Kommunismus, aber nicht im Christentum. Dort musst du. Dort sind die ganzen Ismen. Wir sind zur Freiheit berufen. Halleluja. Zur Freiheit der Kinder Gottes. Und wir sind herausgerufen als Erlöste. Einfach sagen, ich kann's. Und deshalb geht für mich die Welt nicht unter, wenn ich mal einen Fehler mache. Deine Erlösung beginnt an deiner Seele, hier innen drin. Deine Seele, die ist gesegnet, von Gott angenommen. In Johannes, 3. Johannes Kapitel, nein, gibt es gar kein Kapitel, 3. Johannes 2, da heißt es, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und Bruder und Schwester, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Und jetzt die Frage, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Richtig. Verstehst nicht, wie es deinem Körper geht, wie es deinem Geist geht, wie es deinen Gedanken geht. Wie geht es deiner Seele? 3. Johannes Vers 2. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Kannst du da hinflacken und sagen, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, kannst du die Arbeit sehen, kannst du die Probleme sehen und kannst du sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Kannst du die Bedrohung sehen, die Raketen fliegen auf dich schon zu, diese Bombe oder was es auch immer, mir ist wohl in dem Herrn. Das musst du lernen. Wie geht's deiner Seele? Und wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite, dich soll es nicht treffen, wenn deine Seele stark ist. Ich habe ihn von Erfurt, einem Pfarrer, da war die Pestzeit, schon etwas in der Geschichte, der Pfarrer hat bis zu 70 Pesttote am Tag beerdigt. Und er hat selber keine Pest bekommen. Er hat gesagt, ich glaube nicht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das war so seine Philosophie. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und er hat bis zu 70 Pesttote am Tag beerdigt. Und er hat gesagt, ich glaube nicht daran. Ich nehme das nicht an. Und der in uns ist, ist stärker als der in der Welt. Auch stärker als die Pest. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du stärker als jede Krankheit, jede Sorge, jede Not, jede Schwierigkeit in der Welt. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn du aber Gefahren hörst und Bedrohungen hörst und Krieg hörst und Inflation hörst und Arbeitslosigkeit hörst und all diese ganzen, du hörst viel zu viele negative Nachrichten. Ich war in Russland. Und weißt du, die nicht registrierten Christen sind komische Menschen. Gott segne sie, Gott schütze sie und Gott sei mit ihnen. Aber diese nicht registrierten Christen, weißt du, ich predige und erzähle, die Berliner Mauer ist gefallen. Die haben gesagt, welche Mauer ist da eingestürzt? Und dann fragen dich, weißt du, in Russland, im tiefsten Russland, was für eine Mauer war das oder was? Ich erzähle die Berliner, ist bei euch wirklich eine Mauer eingestürzt? Weißt du, dann frage ich doch nachher den Pastor, Bruder, lesen deine Leute keine Zeitung, hören sie kein Radio, gucken sie kein Fernsehen? Nein, die wollen das nicht. Moskau ist so weit weg, das ist ihre Philosophie gewesen. Moskau ist so weit weg. Und die lest nicht. Und wenn der liebe Gott will, dass wir das erfahren, dann wird er uns sagen. Das war ihre Philosophie. Und deshalb haben sie nicht die Zeitung gelesen, kein Radio gehört und kein Fernsehen geguckt. Die haben nur ihre Bibel, ihren Heiland geliebt und sich mit ihrem Heiland beschäftigt. Und wenn der Heiland uns sagen will, was wir tun müssen, was passieren muss, dann wird er uns schon sagen. Das waren diese nicht registrierten Christen in tiefen Russland. So, Berliner Mauer. Dann wird Gott uns das sagen. Ist vielleicht naiv, aber du, das ist viel gesünder, sich nicht mit dem ganzen Plunder beschäftigen. Stell dir mal vor, du weißt, da kommt ein Virus, oder welcher Virus auch immer, die Krankheit, und du weißt, es kommt, die ist jetzt schon vor der Haustür, da unten, da irgendwo schon im Süddeutschland, jetzt kommt es immer weiter zum Norden und ist bald in Berlin angekommen. Und du sagst, oh, 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 jetzt darf ich gar nicht mehr raus, darf nicht mehr in den Gottesdienst. Mir hat die Lynn geschrieben aus Mexiko, die ja hier war. Weißt du, das ist ja furchtbar. Die Leute gehen nicht mehr auf die Straße, die glauben, jetzt kommt diese furchtbare Grippe da und so weiter. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, wir halten trotzdem unsere Gottesdienste, auch wenn es nur Handvoll Leute da sind, wir lassen uns nicht unterkriegen. Kinder Gottes lassen sich nicht unterkriegen. Auch wenn der Virus Grippe grassiert, der Gerechte, wenn du nicht dran glaubst, wenn du nicht daran glaubst, wird es dich nicht treffen. Aber was du befürchtest, das wird dich treffen. Die Bibel sagt, was der Gottlose befürchtet, das wird ihn treffen. Gottloser ist der Mensch, der mal mit Gott Verbindung hatte, sich von Gott gelöst hat, Gott nicht mehr vertraut, nicht mehr an den Herrn glaubt, also nicht, dass er nicht daran denkt und hält, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Panzer, der Herr ist meine Sicherheit, der Herr ist mein Halt, der Herr ist mein Fels. Wer das nicht mehr hat, den wird jeder Windstoß umwerfen. Also, Gott befreit uns von allen Ängsten, Festlegungen, Befürchtungen. Du musst nur dich an den Herrn halten. In Römer Kapitel 8, Vers 21, wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, sondern einen Geist, in dem wir sagen, aus dem wir es heraussprechen, aber lieber Vater. Wir haben also einen kindlichen Geist bekommen, einen Geist als Kinder, nicht als Sklaven, aus Befürchtung. Der Gerechte zittert nicht, der Gerechte lacht. Je mehr Probleme da sind, desto mehr lacht der Gerechte. Desto mehr Spaß hat er am Leben, desto besser genießt das Leben, desto besser klappt auch das Leben. Also, stell dich auf das Leben ein und nicht auf den Tod. Wir müssen die alten Verträge kündigen, da wo der Feind ist. Der Herr erlöst uns vom Verderben, vor der Pest, die sich nachts herumschleicht oder am Mittag oder wann es auch immer ist. Der Herr erlöst uns von Fremdbestimmung, wo andere uns sagen, das und das, Leute, nehmt euch in Acht. Der Gerechte sagt immer wieder, und ich fürchte mich nicht. Und zu mir sagt der Heiland immer wieder, fürchte dich nicht. Immer wenn ich die Bibel aufschlag, fast auf jeder Seite irgendwo steht's, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Der befreit dich von allen menschlichen Befürchtungen. Das ist, was Gott tut. Das ist der befreiende Gott. Er löst deine Konflikte und in dem Moment, wo du keine Angst hast, passierte nichts. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien im Gottesdienst war, zu den Aussätzigen gegangen bin. Ich wollte unbedingt, wir haben ja auch Geld gesammelt in der Gemeinde für die Aussätzigen, und ich wollte den Aussätzigen was Gutes tun. Und ich habe mich gut vorbereitet, eine Aussätzigenpredigt, eine gute, tolle Aussätzigenpredigt. Und während ich aus dem Auto raussteige und auf die Aussätzige zugehe, da sitzen die Aussätzigen von der Kolonie und wir sind auf der anderen Seite, so ein bisschen so 10 Meter Entfernung, damit ja nichts passiert. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, mach deine Bibel zu, leg die Bibel weg, heute brauchst du keine Bibel. Das hat der Heilige Geist zu mir gesagt. Und der Herr hat dann zu mir gesagt, gehe und reinige die Aussätzige. Und dann habe ich gesagt, beim Dolmetscher habe ich gesagt, sorg, ich gehe jetzt, ich verlasse diese Plattform, was die mir da vorbereitet haben, und ich gehe zu den Aussätzigen. Und dann gehe ich auf die Aussätzige, da war die erste Frau, die hat verstümmelte Hand gehabt, und ich nehme sie an der Hand und ich fange mit ihr zu sprechen. Da zieht mich doch der Bruder, das kannst du hier nicht. Ich habe gesagt, warum kann ich das nicht? Ich habe mich zuerst erkundigt, ich muss dir zuerst noch einmal sagen, kann ich aussätzig werden? Und dann hat mir ein Arzt gesagt, nein, du kannst nicht aussätzig werden. Also wenn deine Vitaminhaushalt und das alles in Ordnung ist und du gute Ernährung hast, das ist also, Aussatz ist Krankheit der Armen, nicht der Wohlhabenden und Satten und die gut gegessen und gut gelebt haben. So, und ich berühre die Frau und der Heilige Geist fährt von mir in die Frau wird von Gott angerührt. Du musst vorstellen, es ist kein christliches Lager von Aussätzigen gewesen. Das war so lauter Leute, Hindus und dergleichen. Und der Herr berührt und die Salbung ist so mächtig. Der Bruder sagt, bleib zurück, das kannst du nicht. In Indien tut man sowas nicht. Er sagt, ist mir egal, was man in Indien tut oder nicht. Ich bin ein Ausländer und ich werde jetzt wieder Aussätzigen. Denn plötzlich, wo ich dort war, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, geh und reinige die Aussätzige. Mach die wieder zu Menschen. Und was glaubst du, wie die Frau mit diesen also die hat keine Finger mehr gehabt, wie diese Frau, ich habe auch diese Bilder euch mal irgendwo gezeigt, und diese Frau, die fängt und die wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe noch nicht mal von Jesus gesprochen groß, ich habe gesagt, nur Gott hat dich lieb, Schwester. Nur die Liebe Gottes rübergebracht. Und sie berührt und sie gesegnet und die Salbung. Und dann ging es weiter und dann habe ich all die anderen, bei jemandem berühre ich, lege ich den Kopf und habe ich gedacht, Mann, oh Mann, plötzlich habe ich so Matsche in der Hand, Eiter. Habe ich gedacht, dann habe ich sie abgeputzt und weiter gebetet, mich nicht gestört. Wir sollen uns nicht an den negativen Werken Satans stören. Das ist mir so groß geworden im Aussätzigen Lagen. Und die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig. Die Aussätzigen wollten uns gar nicht mehr gehen lassen. Und dann erzählt uns nachher der Bruder, wir haben dann Pastorenkonferenz abends gehabt, fast 1000 Pastoren in Madras. Er erzählt, was der heute erlebt hat, hat er noch nie in Indien erlebt, der Pastor. Und sagt, dass das hier ein Weißer, also jetzt ich, dass ein Weißer zu den Aussätzigen geht, mit den Aussätzigen eins wird, sie betet. Und die Leute waren so gesegnet, so berührt und so gesalbt von, jemand geht auf sie zu, einer, der gesund ist, einer, der sich nicht fürchtet. Und wir haben Christus in uns, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist, im aussätzigen Lager ist. Und wir haben der Welt was zu geben, was der Welt zu bieten. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und wer da glaubt, der fürchtet sich nicht. Der fürchtet sich nicht. Also Gott hat uns einen Auftrag gegeben, geht und reinigt die Aussätzigen. Löst die Gebundenen. Wir haben einen Auftrag und an dem halten wir uns hier fest. Wir lösen die Konflikte der Menschen. Wir helfen den Menschen, wo wir nur können. Manchmal können es nicht und manchmal sind uns selbst die Hände gebunden. Aber wir tun den Auftrag des Herrn und wir sagen, komm, der Herr hat alle Macht, der Herr kann. Und es war so eine Herrlichkeit in diesem aussätzigen Lager. Und dann, ich habe Geld dabei gehabt, den ganzen Gürtel voll mit Geld. Also ich habe extra kleine Dollarscheine eingelöst. Jemand sagte zu mir, also nimm, du kannst ihnen nicht großes Geld geben. Und ich wusste, und ich die ganze Zeit durch Indien, ich fahre schon Neu-Delhi, Visakhapatnam und ganz Indien schon, in Kalkutta war ich und jetzt bin ich nach Madras gekommen und ich habe immer noch das Geld bei mir im Gürtel, verstehst du? Und das, wo kann ich diese ganzen Dollarscheine loswerden? Und als ich dort den Aussätzigen diente, habe ich plötzlich gespürt, denen gibst du. Die sind zwar im Busch, die sind an der Küste, sie haben keinen Shop und keinen Laden, aber denen gibst du jedem einen Dollar. Ich habe meinen Gürtel aufgemacht und dann die Dollarscheine verteilt. Nicht Traktate und nicht Gottes Wort, Dollarscheine. Und du, was für eine Freude oder deine Aussätzigen war. Dollar, Dollar, Dollar. Die haben wahrscheinlich noch nie Dollar gesehen. Dollarscheine und dann verteilt. Und jetzt, was machen wir? Jetzt haben sie dann das Geld zusammengelegt, jeder, da haben sie die Leiterin dort aufgeschrieben, wie viel jeder da abgegeben hat, wer da abgegeben hat, die ist dann in der Stadt gegangen und eingetauscht und denen nachher in dieses indische Geld was gebracht. Aber die Freude in diesen Aussätzigen. Und wir sind berufen, Menschen zu erfreuen. Was ist ein Dollar für uns? Aber für die vielleicht nichts haben. Und weißt du, das Schlimmste dabei ist, da sind spielende Kinder dabei gewesen, die eigentlich den Aussätzigen gehörten. Und die sind sauber in Ordnung gewesen. Und die wussten gar nicht, die haben gar nicht gemerkt, dass sie in einem aussätzigen Lager groß werden. Die haben das gar nicht gemerkt. Und später ist noch eine ganz schöne Sache, was da passiert ist. Später habe ich gemerkt, als ich noch nicht so richtiger Christ war. Ich war kein Christ, aber ich wollte schon sozial sein in Deutschland. Und dann habe ich in Deutschland Geld gesammelt. Ich bin mit der Büchse durch die Lande gelaufen als Nicht-Christ. Für deutschen aussätzigen Hilfswerk. Für die habe ich Geld gesammelt auf der Straße und überall. Und später stellt sich raus, dieses Heim gehörte einem der deutschen aussätzigen Hilfswerk. Katholischer Hintergrund, aber für die bin ich mal vor Jahren, weißt du, wie Gott manchmal führt, wie Gott einfach manchmal einen gebraucht, da sammelst du als Bursche, Junge, du willst was Gutes tun, bist ja kein Atheist mehr und so weiter, aber du willst was helfen, den Armen, sammelst mit der Büchse Geld und später gehst du in so ein aussätzigen Lager des deutschen aussätzigen Hilfswerks und dienst den Menschen und bringst nicht Geld, sondern bringst Jesus. Die Kraft Gottes, die Gnade Gottes. Manchmal vergehen 40 Jahre, bis du dorthin kommst. Zuerst sammelst du Geld für eine Sache. Das ist dir aufs Herz. Ich weiß gar nicht, warum mir damals das so auf dem Herzen war, den Aussätzigen zu helfen. Aber Gott hat dann mich benutzt, dass ich nicht nur Geld den Leuten gebe, sondern auch die Liebe Gottes bringe. die Liebe Gottes. Gott ist ein befreiender Gott, ein erlösender Gott. Und Gott muss selbst die Gefangenschaft beenden. Aber diese Freude bei diesen armen Aussätzigen, dieser Jubel, denen hat niemand gesagt, hebt die Hände und lobt und preist Gott. Ohne Handflächen, die Frau sehe ich heute voll Heiligen Geistes. Weißt du, ich konnte gar nicht mehr weitermachen. Die lobt und preist Gott in anderen Sprachen. Dann fragt die Leiterin, die Nonne von Deutschen Aussätzigen Hilfswerk, dort eine katholische Schwester, Ordensschwester, was macht die? Die spricht nicht indische Sprache, einer der indischen Sprachen, oder Muttersprache und auch nicht Englisch. Die lobt Gott in anderen Sprachen, wenn die Liebe rüberkommt. Wenn die Menschen die Liebe Gottes erleben, dann passieren Wunder Gottes. Gott selbst muss unsere Gefangenschaft, unsere Sklaverei beenden. Im Psalm 126, Vers 1, als der Herr uns heimbrachte, das war wie Genesung nach langer Krankheit, als der Herr uns heimbrachte, als der Herr uns erlöste. Und dann kann ich wieder lachen, da kann ich mich wieder freuen, da kann ich wieder jubeln. Die Befreiung, das ist, was Gott wirkt. Gott ist ein befreiender Gott. Egal, was deine Situation ist, egal, wo du steckst, egal, in was du hineingeraten bist, Gott will dich befreien. Und es ist eine innere Angelegenheit, die Befreiung des Herzens. Du kannst in den größten Problemen drinstecken. Also ich wollte, am liebsten habe ich gesagt, ich würde nur noch bei den Aussätzigen arbeiten. Ich wollte mir schon als Missionar unter den Aussätzigen gehen. Diese Freude, die du erlebst, den Segen, dieses Feedback, die Dankbarkeit, dieses wunderbare Erlebnis, das macht dich glücklich. Und Geschwister und Freunde, der befreiende Gott befreit uns zum Geben, der befreiende Gott befreit uns zum Dienen, und zwar da, wo man am meisten Angst hat. Das darf man nicht. Also der Bruder, der hat mich am Rock gezogen und mir beinahe die Jacke ausgezogen. Das kannst du nicht. Mit Gott kannst du alles. Und wir sollten mit Gott Schritte wagen, die anderen nicht wagen, die Religiösen nicht wagen, die Religiösen nicht tun. Und du kannst Gott nur erleben, wenn du über deinen Schatten springst. Wenn du Dinge tust, die die Gesellschaft nicht mehr tut. Wenn du dich um Leute kümmerst, um die sich die Gesellschaft nicht mehr kümmert. Wenn du riskierst, Risiko eingehst. Freiheit ist immer eine innere Angelegenheit, von innen heraus. Und Gott ist ein Gott, der uns frei macht. Ich hätte noch einiges zu sagen, aber die Zeit läuft mir davon. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Spezialisten, die hätten die Frau gesteinigt damals. Satan versklavt die Leute, Satan vernichtet die Leute, Satan macht sie fix und fertig. Das wollte Satan, aber bei dieser Ehebrecherin, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, da war keiner da, außer dem Herrn Jesus Christus. Der hätte es verurteilen können, aber der Herr hat es nicht getan. Der sagt, Frau, ich steinige dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Erst wenn alle Spezialisten gegangen sind, kann der Herr anfangen zu wirken. Ist das nicht großartig? Wenn alle Spezialisten nicht mehr weiter wissen, kann Gott was tun. Wenn alle Spezialisten am Ende sind und die Einleitung zu diesem, ich muss das euch trotzdem jetzt noch, weil ich schon bei der Leprastation angekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, da sitzt eine Frau, bevor ich ins Lager kam, eigentlich so kam ich in das Lager, denn ich habe sonst keine Verbindung, keine Empfehlung und nichts gehabt. Und meine Empfehlung war, da sitzt eine Frau und weint und ihr Mann ist aufgebahrt und tot. Und das war eine Brahmane, also höhere Kaste, diese Frau. Und dieser Mann war auch ein Priester, ein heidnischer Priester. Und dann weint sie. Und dann frage ich, warum weint diese Frau? Nur so sind wir reingekommen in diese aussätzigen Kolonie. Warum weint diese Frau? Ja, ihr Mann ist gestorben und sie kann die Beerdigung nicht bezahlen. Ich sage, was kostet die Beerdigung? $50. Er sagt, hier hast du die $50 und bezahl die Beerdigung. Und diese Frau, die küsst mir die Hand ab und so lieb und so weiter. Weißt du, das war das Erste, das hat mir die Tür geöffnet zum aussätzigen Lager. Ich habe die Beerdigung bezahlt. Und ich war so dankbar und sagt, oh, was, ihr müsst von so weit kommen, ich weiß nicht. Und obwohl sie eine Brahmane war, eine Priesterkaste angehörte und konnte doch nicht den Mann, der aussätzig war, beerdigen. Und natürlich außerhalb. Warum? Und das hat mir die Tür aufgemacht fürs aussätzige Lager. Nicht, dass ich mir das erkauft habe, nein, ich habe der Frau die Beerdigung bezahlt, das war das erste Werk der Liebe. Und dann will ich den ein Zeugnis geben. Ich möchte den Aussätzigen dienen. Zwar ich ging mit der Vision dorthin, am Indischen Ozean, an der Küste, wo diese Kolonie war. Und später habe ich erfahren, ich hätte dort Tag und Nacht arbeiten können. Da kommt zu mir ein Bruder und sagt, Bruder, mach du das, du hättest zu uns auch kommen. Ich bin Leiter einer aussätzigen Kolonie von etwa 100.000 Aussätzigen. Du siehst, die Not ist groß, das siehst du bei uns nicht. Das hörst du bei uns nicht. Die Not in dieser Welt ist groß. Weißt du, du könntest für Gott so viel tun. Und nächstes Mal habe ich gesagt, ich fahre dorthin. Das ist bei Kalkutta. Ich fahre dorthin und werde den Menschen dienen. Und die sind so dankbar. Weißt du, die Reichen, die in Goldpalästen wohnen, die nehmen das nicht an, aber die Armen, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und dieses, dass ich der armen Frau geholfen habe, gesagt, guck, jetzt hast du $50, beerdige deinen Mann und mach. Und ich habe gar nicht groß gestört. Aber das hat mir wieder die Tür geöffnet zu den anderen. Dass mir diese Leute dann, zuerst, die wollten nichts wissen, Ausländer kommen da, die wollen spionieren oder sonst was oder Mitleid mit uns haben. Nein, ich habe mein Herz mitgeteilt. Der befreiende Gott wirkt, indem unser Herz verändert wird. Dass wir Mut haben, dann auf die Leute zuzugehen und nicht Angst haben, ich könnte angesteckt werden. Geschwister, ich habe eines in meinem Dienst gelernt, keine Angst vor Ansteckung zu haben. Der Herr ist stärker, der Herr ist größer, der Herr ist mächtiger, der Herr hat alle Gewalt und wir sollten dem Herrn mehr zutrauen als unseren Befürchtungen. Und das öffnet Türen, wenn du keine Angst hast. Gott braucht unerschrockene Leute, die Mut haben, hinzugehen, Dinge zu verändern, die Satan widerstehen und widersprechen. Das ist nicht das Ende. Es gibt weiter. Und das Schöne dabei war, dann frage ich, wer möchte nachher in diesem aussätzigen Lager sein Leben Jesus geben? Da war keiner, der nicht Nein gesagt hat. Ist das nicht schön? Diese Bilder habe ich euch schon gezeigt mal. Da war niemand, die wollten alle. Nicht wegen, die Dollarscheine habe ich erst verteilt, nachdem sie Ja zu Jesus gesagt haben. Also nicht wegen Dollarscheine, nein, sondern weil sie von der Liebe Gottes berührt worden sind. Und dass ein Weißer, bin ich halt natürlich, jetzt bin ich ganz weiß, aber trotzdem, dass ein Weißer auf diese Inder zugeht und nicht Angst hat, von ihnen angesteckt zu werden. Und sich nicht fürchtet. Denn der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Krankheit, Tod und alle möglichen Nöte. Der in uns. Wir müssen uns nicht fürchten und wir müssen uns nicht aufgeben und wir sollen die Menschen nicht aufgeben. Denn Gott gibt niemanden auf. Satan möchte, dass du sie aufgibst, denn dann kann er machen mit ihnen, was er will. So, wir haben einen großen Auftrag in dieser Welt. Geht hin und predigt das Evangelium. Treibt Teufel aus, Dämonen jetzt hier in diesem Fall. Und fangt den Menschen Erlösung zu predigen und Erlösung zu zeigen, wie Erlösung aussieht, wie Erlösung sich auswirkt, wie Erlösung funktioniert. Du musst hier nicht untergehen. Und das Schönste war dabei, obwohl es katholisch ist, also Deutscher Aussätzigenhilfswerk, das ist ein katholisches Werk, das habe ich ja später rausgekriegt, habe ich gefragt, wer möchte sein Leben Jesus geben? Da war keiner, sogar die Kinder, die sich gestreckt haben und ich konnte sie alle segnen, zum Heiland bringen. Was der Herr Jesus damit gemacht hat oder wie es weitergegangen ist, ist nicht meine Sache. Ich habe der Ordensfrau gesagt, beten Sie mit diesen Leuten und sie sind jetzt Kinder Gottes, sie sind jetzt keine Hindus mehr und keine Heiden mehr und nicht, sie sind jetzt Kinder Gottes, beten Sie mit ihnen, bringen Sie weiter. Ich habe mal vor Jahren, habe ich gesagt, Geld gesammelt in Altötting, im katholischen Nest und so weiter, weil ich nichts anderes tun konnte dort als, und so weiter, für die deutsche Aussätzigen Hilfswerk. So, und jetzt bin ich gekommen, um hier ihnen Jesus zu bringen, diesen Menschen, nicht nur Geld. Nicht nur materielle Hilfe, sondern die geistliche Hilfe. Ein paar Schlüssel ganz schnell, wie wir in Freiheit leben können. Und ich will ganz schnell nur durchgehen. Befreie dich von dem Gefühl, du musst immer perfekt sein. Schmeiß alles hin, wenn Gott sagt, lass es liegen. Und jetzt geh und reinige die Aussätzigen. Versuche nicht perfekt zu sein, wie und was und so weiter. Danke Gott für die Schwierigkeiten, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Menschen dich nicht verstehen, aber geh weiter. Lass dich nicht von dem Negativen festhalten. Lass dich nicht zurückziehen. Ich spüre heute noch, wie mein Dolmetscher zieht, Pastor, das können Sie nicht. Ich sage, das kann ich schon. Das können Sie nicht. Wir machen das nicht. Da habe ich gesagt, okay, aber ich mache das. Ich bin Ausländer. Fang an, bewusst bewusst mit Gott zu leben. Fang mal ganz bewusst mit Gott zu leben. Befreie dich von hohen Erwartungen der anderen. Gott liebt dich auch, wenn du Misserfolge hast, wenn du versagst. Auch wenn du dann die Hand voller Eiter hast, die putzt halt ab und machst weiter. Lass dich nicht aufhalten. Befreie dich von dem inneren Zwang und entdecke die Gnade Gottes. Gott liebt diese Menschen. Weißt du, wenn es nach mir gegangen wäre und wenn mein Bruder nicht so stur gewesen wäre, er hätte sie umarmt und geküsst. Aber der stand immer weiter, der stand immer hinter mir. Und dann erzählt er, sowas hat er noch nie erlebt in seinem Leben und er ist schon Pastor viele Jahre. Befreie dich von den Schuldgefühlen gegenüber anderen und sich selbst. Der Friede Gottes ist höher als unsere Philosophie und unser Denken. Befreie dich von dem Verlangen, immer mehr haben zu wollen. Irdischer Reichtum, materieller Reichtum, das vergeht alles. Weißt du, einen Menschen glücklich zu machen. Und ich habe euch die Bilder gezeigt, diese arme Frau. Weißt du, das Schöne dabei war, sie mit verstümmelten Händen, verstümmelten Füßen, diese aussätzige Frau, ich habe euch diese Bilder gezeigt, empfängt den Heiligen Geist und betet in Sprachen. Und es ist innerhalb von 10 Minuten, alles miteinander. Nur weil ein anderer Weiser kommt und die Liebe Gottes bringt. Menschen werden gesegnet und es ist nichts Schöneres als zu sehen, ein Mensch wird glücklich, ein Mensch wird gesegnet, auch wenn es nur 5 Minuten. Gott hat uns einen befreienden Geist gegeben. Ich laufe durch den Park in Heilbronn und dann kommt ein Mann, weißt du so, du siehst so eine Schulterhaltung, schlapp, und ich sehe, dass der kommt, habe nie gekannt, habe gesagt, Herr, was soll ich tun? Ich möchte, dass der Mann anders wird. Wie kann ich den Mann verändern? Traktat, naja, solche Leute kriegen viele Traktate, läuft so. Ich bin schnell um die Ecke gegangen, weil ich das Gebiet, diesen Park kannte, bin schnell und habe 5 D-Mark, damals gab es noch D-Mark, hingelegt. Weit und breit kam niemand und hingelegt und bin weiter, habe mich im Gebüsch verkrochen und habe zugeguckt. Du, und was passiert dann? Der stampft, schnappt, guckt's rum, du, und läuft. Ganz anders. Ganz anders wie bisher. Und weißt du, ich habe mit dem Mann kein Zeugnis gegeben. Ich habe nicht gesagt, Jesus liebt dich oder Jesus segnet dich und so weiter. Aber ich habe Gott gedankt, Herr, jetzt konnte ich wenigstens 5 Sekunden jemanden glücklich machen. Jemanden erfreuen. Und wir sollten lernen, jemanden zu erfreuen, auch wenn es nur 5 Minuten ist. Der lief begeistert. Wer hat es verloren? Weißt du, was die Bibel sagt? Macht euch Freunde und macht euch Freude, beides kann man übersetzen, beides ist richtig, mit dem ungerechten Mammon. Wir sollen uns Freunde und schaffen und Freude für den Himmel schaffen. Jemand 5 Minuten glücklich zu machen, ist mehr, als sich selbst irgendwie da sich so bereichern oder sonst was zu erreichen. Es ist so wichtig, von Gott erfüllt zu sein. Das befreit. Das hat mich so gesegnet. Ich stand da und sagte, Heiland, oh, ich danke dir. Jetzt konnte ich endlich jemanden glücklich machen. Und jetzt möchte ich euch glücklich machen, indem ich Amen sage. Und euch einlade zum Gebet. Und Gott zu begegnen. Nein, es ist okay. Weißt du, ich kann nochmals eine Predigt bringen, einen zweiten Teil. Aber ich sage es Amen. Und wir wollen Gott loben und preisen. Und versuch einmal herauszufinden, wo kannst du irgendjemanden glücklich machen? Wo